Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Am 24. März 1999 ist es soweit. Mit der Operation Allied Forces beginnen die Vorbereitungen für den ersten Kampfeinsatz der Bundeswehr seit dem Zweiten Weltkrieg.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern. Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Die Bundesregierung hat sich ihre Entscheidung nicht leicht gemacht. Schließlich stehen zum ersten Mal nach Ende des Zweiten Weltkrieges deutsche Soldaten im Kampfeinsatz.
Also aber zunächst einmal, wann ist mit der TV-Ansprache der Kanzlerin zu rechnen, die Bundeskanzler vor Ihnen, die einen bewaffneten Einsatz der Bundeswehr beschlossen haben der Bevölkerung das zu Primetime im Fernsehen erklärt? Wann ist da mit der Kanzlerin zu rechnen?
Ich habe Ihnen da keine Ankündigung zu machen.
Warum nicht?
Ich habe Ihnen da keine Ankündigung zu machen. Ich verweise aber beispielsweise, wenn Sie das interessiert, inhaltlich auf die Rede der Bundeskanzlerin in der Haushaltsdebatte, in der sie sehr ausführlich auch bereits auf die Bedrohung, die der IS für uns alle bedeutet, gesprochen hat, über die Tatsache, dass dem IS auch militärisch entgegengetreten werden muss. Da werden Sie vieles finden in dieser Rede.
Regierungssprecher Steffen Seibert auf Anfrage des freien Journalisten Thilo Jung in der Bundespressekonferenz von gestern. Also keine Fernsehansprache, wie zu Beginn gehört, von Bundeskanzler Gerhard Schröder 1999 beim Kosovo-Krieg. Krieg ist offenbar Normalität geworden. Wie wir eben in den Nachrichten gehört haben, ist die deutsche Beteiligung auch bereits im vollen Gange, also zu spät für eine TV-Ansprache. Ja, damit herzlich willkommen zum Radio 1 Medienmagazin vom 5. Dezember 2015 mit den Themen Rettungsplan Agenda 2018. Die Medienkrise erreicht den Spiegel. Medienkritik zwischen satirischer Milieustudie und Politthriller. Der Roman Nullnummer von Umberto Eco. 50 Jahre Urheberrecht und in Memoriam Harald Karras. Und das wie immer natürlich
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Need a dollar. Ja, wer braucht kein Geld, zumal wenn man vielleicht kommerziell auch mit Medien rummacht, wie der Spiegel. Der braucht garantiert zurzeit jeden Euro, denn dem Nachrichtenmagazin brechen die Einnahmen weg. Chefredaktion und Geschäftsführung haben in dieser Woche ihren Rettungsplan vorgestellt, eine Agenda 2018. Daniel Buß ist bei mir im Studio. Wir haben die Ruhe weg, kann man sagen, denn wir kriegen ja den gesicherten Rundfunkbeitrag. Aber es ist in der Tat natürlich bei einem Flaggschiff wie beim Spiegel ungewöhnlich, der ja doch in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer im ruhigen Fahrwasser schien, dass er jetzt alarmiert. Worum geht's?
Naja, es geht um die Agenda 2018. Das ist gleichzeitig ein Sparpaket und ein Paket für ein, man kann schon sagen, ein Produktfeuerwerk, das da abgeschossen wird, also zweiteilig. Einerseits sollen 150 Stellen knapp weg, das will der Verlag, ein Drittel davon auch die Redaktion letztlich sparen, um sozusagen wieder, naja, weiter sicher manövrieren zu können. Und auf der anderen Seite eben gut 10 neue Projekte sollen gestartet werden. Der Spiegel möchte regionale Seiten in seinem Magazin testen, Spiegel Daily starten, ist ein Arbeitstitel, also eine tägliche App, eine englische Ausgabe nach vorne bringen, im digitalen Bezahlmodelle starten. Das alles tut Not. Das hat mir erklärt der Chefredakteur Spiegel Magazin, Klaus Brinkbäumer.
Wir sind etwas später als andere Verlage, weil es dem Spiegel in der Vergangenheit natürlich auch besser ging als anderen Verlagen. Dass wir aber einen Strukturwandel in unserer Branche erleben, wissen alle. Und die Einsicht also, dass wir kleinteiliger Angebote machen müssen, dass sie online nicht den einen Nutzer haben, der das große, teure Spiegel-Abo abschließen will, sondern Nutzer, die einen Tagespass kaufen wollen, die einzelne Texte kaufen wollen, die einzelne Filme sich ansehen wollen, die nur das englische Format haben wollen, die Spiegel Daily nutzen wollen. Die ist da.
Deutlich weniger Mitarbeiter und gleichzeitig deutlich mehr Produkte. Wie soll das gehen?
Das Zauberwort auch beim Spiegel ist Arbeitsverdichtung. Also diejenigen, die übrig bleiben, das ist immer noch der Großteil der Mitarbeiter, die jetzt beim Spiegel arbeiten, die müssen eben mehr leisten letztlich. Also Arbeitsverdichtung, das heißt beim Spiegel konkret, dass die Sekretariate zusammengelegt werden von einzelnen Ressorts, also dort zum Beispiel abgebaut wird, was in vielen Redaktionen schon passiert ist. Und einzelne Redakteure sollen künftig auch eigenständig im Archiv suchen, statt vom Archiv üppige Dossiers geliefert zu bekommen. Was das für ein Klima letztlich schafft, erklärt nochmal Klaus Brinkbäumer.
Dass die Redaktion im Moment nicht wachsen kann, weiß jeder Kollege, weiß jede Kollegin dieses Hauses, dass wir erst einmal mit den neuen digitalen Projekten erfolgreich sein wollen, sein müssen, dass wir das mit der Belegschaft, die wir im Moment haben, angehen wollen. Ist nicht so schwer zu erklären, das weiß jeder Mitarbeiter dieses Hauses.
Also man muss sagen, der Spiegel kommt ja aus einem extrem hohen Niveau. Das ist ein Haus, das sehr luxuriös ausgestattet war und auch die Mitarbeiter dort, das ist jetzt ein paar Jahrzehnte schon her, aber früher hatte der Spiegel ein eigenes Schwimmbad für seine Leute im Keller. Noch ein paar Jahre ist es her zumindest, dass, man griff zum Telefonhörer und es kam eine Dame, die brachte den Kaffee den Redakteuren an den Platz. Das ist schon abgebaut. Man reiste früher erster Klasse, auch das ist gestrichen. Den früheren Chefredakteur Wolfgang Büchner hat man schon in der zweiten Klasse gesehen. Da war noch viel Luft im System. Jetzt wird der letzte Luxus gestrichen und es geht eben, weil es nicht mehr anders geht, auch ans Personal.
Reden wir nochmal inhaltlich. Im ersten Originalton von Brinkbäumer haben wir es gehört, den Begriff Spiegel Daily. Ist das, also eine tägliche offenbar?
Ja, werktäglich.
Genau. Werktäglich. Ist das ein Angriff auf die Tageszeitung?
Ja, das muss man schon sagen. Es ist ein frontaler Angriff. Vor allen Dingen hieß es, es gab ein Pressegespräch, da waren auch Kollegen von den Tageszeitungen, die über den Spiegel berichtet haben. Da fragte eine Kollegin von der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel, wann genau kommt ihr denn raus? Und so ein bisschen schmunzelte Klaus Brinkbäumer, der dann nämlich sagte, naja, ihr kommt so etwa mit eurer Ausgabe, die es dann digital gibt, so um 19 Uhr. Wir werden ein bisschen früher sein. Also man will da dort dann doch schon bei den Kollegen der täglichen Medien und möchte keine Nachrichten bieten, sondern Analyse des Tagesgeschehen einordnen. Das wollen die Tageszeitungen aber eben auch. Und man will dort eben auch mit den regionalen Magazinseiten.
Und Testgebiet soll Nordrhein-Westfalen sein.
Genau.
Ich kann mich erinnern, Taz und Süddeutsche hatten das schon mal probiert, aber gestoppt.
Ja, wieder eingestellt, weil es nicht funktioniert hat. Das war allerdings ja ein tägliches Modell. Hier versucht man das in Spiegel Print dann wöchentlich, so ähnlich wie das die Zeit ja auch macht. Die hat inzwischen auch einige Regionalseiten, die dort im Erscheinungsgebiet dann mit gedruckt werden. Zuletzt gestartet in Hamburg, davor auch schon für Ostdeutschland und für die Schweiz.
Nun wird also eine Bezahlschranke offenbar kommen. In den vergangenen 20 Jahren war Spiegel Online ja deswegen auch immer so attraktiv, weil eben, also selbst es gab immer mal wieder Vorstöße, aber es war im Prinzip werbefinanziert, also frei zugänglich.
Ja, genau. Das ist schon eine ziemliche Zäsur, die da jetzt kommt. Werbung allein, das ist die Erkenntnis auch beim Spiegel, reicht eben nicht, schon gar nicht, wenn man an Modelle denkt, wo nicht mehr wie in der Vergangenheit Print digital gestützt hat, sondern es offensichtlich jetzt Not tut, dass es umgekehrt läuft. Und das Konzept erklärt der Chefredakteur von Spiegel Online, Florian Harms.
Ja, dadurch wird sich auch Spiegel Online verändern. Wir werden es aber nicht so machen, dass wir vor das ganze Angebot eine Bezahlschranke hängen, wie das manche andere Verlage getan haben, sondern wir werden zunächst damit beginnen, einzelne Artikel zu bepreisen, zu schauen, wie das funktioniert und dann schrittweise das Angebot weiterentwickeln.
Ganz praktisch heißt das, dass Nachrichten weiterhin frei sind, also das, was auch Nachrichtenagenturen sowieso schon breit in die Welt streuen, exklusives, aber recherchiertes tägliches und auch exklusive Interviews dann sehr wahrscheinlich etwas kosten werden.
Und man kann das jetzt nicht verurteilen, obwohl es viele Zeitungen gemacht haben, wieder eingestellt haben und zurückrudern und dann wieder doch probieren. Trial and Error ist da angesagt. Was ist deine Prognose? Wird das funktionieren?
Ja, ich glaube schon. Natürlich werden Nutzerzahlen auch einbrechen, weil es immer eine Konkurrenz gibt. Focus Online wird sehr wahrscheinlich da ja dann einfach mit kostenfreien Inhalten weiterhin dagegenhalten und diese Nutzer abziehen. Dann funktioniert vielleicht auch das Modell mit der Werbung wiederum für die wenigen, die frei bleiben. Aber ob das gut geht so richtig, dieses ganze große Projekt, die Agenda 2018. Das fragen sich relativ viele, unter anderem auch der Hamburger Medienwissenschaftler Stefan Weichert.
Meine Begriffe hat man diesen Prozess viel zu lange hinausgezögert. Das hätte man schon vor vielen Jahren eigentlich tun müssen, als die Zeit reif war, auf die Digitalisierung sich einzustellen. Es bleibt zu hoffen, dass es damit jetzt gelingt, wieder in die Pole Position zu kommen und sozusagen den Markt anzuführen mit guten Geschichten und als Leitmedium auch präsent zu sein.
Bleibt jetzt die dritte Säule neben den Kunden der Geschäftsführung, die Mitarbeiter. Ziehen die bei der Agenda 2018 mit?
Also es gibt keinen offenen Protest, so wie man das aus anderen Verlagshäusern kennt. Die Aussage von Chefredaktion und Geschäftsführung ist, dass die Rede von trauriger Gefasstheit unter der Belegschaft, also sozusagen die Einsicht, dass es eigentlich gar nicht anders geht. Dieses Modell Agenda 2018 mit den Säulen ist auch gemeinsam mit Redaktion und Verlag erarbeitet worden. Man hört allerdings dann im Spiegel, dass es jetzt Druck auf die besonders etablierten Kollegen beim Spiegel Print Magazin gibt, also die sehr üppige Bezüge dann letztlich auch haben. Die sollen freiwillig zumindest bei einigen Bonusleistungen sich einen Verzicht üben, damit man zum Beispiel auch jüngere Kollegen, die es für die Digitalisierung braucht, auch weiter halten kann. Also man kann schon definitiv sagen, dass es jetzt beim Spiegel so unangenehm ist, intern, wie es noch nie war.
Meint zumindest Daniel Buß. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ja. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Kurz vor Weihnachten kann man sagen, da gibt's ja gelegentlich mal auch eine Medienbuchempfehlung für den Gabentisch. Und damit Sie da auch ein bisschen in sich gehen können, ob sich's lohnt oder nicht, ist jetzt zwar noch nicht Weihnachten, aber man kann darüber dann länger nachdenken, habe ich mir überlegt. Und es gab einen günstigen Umstand, auf den komme ich gleich zu sprechen. Es geht um seinen letzten Roman und der widmet sich Medien. Also es geht um Medien, die Nullnummer. So heißt das Buch von Umberto Eco, das Ende September erschienen ist und in dieser Woche, das ist der aktuelle Hinweis, las der Schriftsteller auf Einladung von Radio 1 erstmals in Deutschland aus dem Buch vor und stellte sich auch den Fragen des Moderators im großen Sendesaal des RBB. Meine Kollegin Vera Linz hat sich das nicht nur angeschaut, sondern auch angehört und was immer wieder ganz gut ist, auch das Buch gelesen, was ja viele dann doch eher nicht so schaffen und dann nur mal so auszugsweise. Du hast das komplette Werk durch.
Obwohl noch nicht mal Weihnachten ist, ja.
Ja, aber wie es so ist bei dir, ich muss da sagen, ich vertraue dir immer. Also du liegst immer, zumindest in meinem Geschmack, ganz richtig. Aber vielleicht bevor wir zur Wertung kommen, worum geht's in diesem Buch?
Ja, ich muss das kurz beschreiben. Es dauert ein klein bisschen länger, 30 Sekunden, aber schaffe ich. Also wir schreiben Italien im Jahr 1982. Der Journalist Colonna, ein Mann, der sich selbst als Verlierer sieht und es den eigenen Ansprüchen angemessen zu nichts Großem gebracht hat, übersetzt. Er schreibt Gutachten, er ist Ghostwriter und hat immer mal so kleine Aufträge. Dieser Mann trifft auf den Mailänder Chefredakteur Simeje. Und dieser Simeje ist dabei, im Auftrag eines windigen Verlegers die Zeitung Domani zu planen. Von dieser Zeitung werden ein Jahr lang Ausgaben hergestellt, die nicht gedruckt werden, also Nullnummern. Und diese enthalten allerlei Skandale und allerlei suggestive Artikel, à la Bild-Zeitung zum Beispiel, könnte man sagen. Und Plan dieses Verlegers ist es, mit der Zeitung ein Druckmittel zu haben, um in die wichtigen gesellschaftlichen Kreise des Landes zu gelangen. Und sollte ihm dies gelingen, würde diese Zeitung nie erscheinen. Es ist also erstmal nur als Druckmittel geplant. Und Simeje, der Chefredakteur, denkt eine Ebene weiter. Er bittet Colonna, ihm bei der Produktion der Zeitung zu helfen und gleichzeitig als Ghostwriter ein Buch zu schreiben, in dem sich Simeje als den Retter des Journalismus darstellen kann, der versucht hätte, dieser Zeitung zum Durchbruch zu verhelfen, die wahrscheinlich nie erscheinen wird. Wir haben es hier also mit zwei sehr zweifelhaften Gestalten zu tun, dem Chefredakteur und dem Verleger, und daraus entwickelt sich ein Thriller. Denn einer der Journalisten, die für die Zeitung engagiert wurden, kommt tatsächlich einigen Skandalen gefährlich auf die Spur. Er kommt deshalb auch ums Leben und in der Folge muss auch Colonna um sein Leben fürchten, soweit die Geschichte. Im Grunde geht es aber darum zu demonstrieren, wie manipulativ Medien sein können, denn durch das ganze Buch zieht sich die Beschreibung des Alltags in einer Boulevardzeitung. So.
Nun wissen wir ja, dass Umberto Eco Italiener ist und dass er wahrscheinlich nicht im luftleeren Raum wohnt. Könnte das sein, dass das eine Geschichte auf Berlusconi ist?
Ja, das vermuten natürlich alle, die das Buch gelesen haben. Wenn man sich zum Beispiel auch mal die Rezensionen anschaut und auch die sich gut auskennen in der jüngeren italienischen Geschichte. Für mich war das beim Lesen nicht zwingend, denn wie Umberto Eco da den Redaktionsalltag zum Beispiel beschreibt, das kann tatsächlich überall passieren, denkt man, wenn man das liest. Und er sieht das selbst auch so, das hat er zumindest in Berlin auf der Lesung so gesagt.
L'idea che Die Idee, dass die Medien den Leuten erklären, was sie eigentlich wollen, betrifft ja nicht nur Italien, sie betrifft die gesamte Welt. Also hier geht es um eine italienische Tageszeitung, aber sie haben die Bild-Zeitung, um nur mal eines zu nennen. Ich habe versucht, ein allgemeines Problem darzustellen. Also es stört mich eigentlich, dass besonders in Deutschland fast alle Rezensionen Simei mit Berlusconi gleichgestellt haben. Aber es gibt in der ganzen Welt so viele Simeis. Also es ist kein provinzieller Roman, der nur über Berlusconi reden will, das ist schon ehrgeiziger Roman, der über die Welt sprechen möchte.
Aber warum hat nun Berlusconi das Buch so weit in die Vergangenheit gelegt, als es noch kein Internet gab?
Ja, er hat es. Ich habe mich davon versprochen, glaube ich, in das Jahr 1992 gelegt, nicht 82, wie ich gesagt habe. Das war jetzt ein Versprecher, also ins Jahr 1992
hat das gelegt. Aber auch da gab es eigentlich kein Internet.
Genau. Es gab einen tieferen Grund oder mehrere sogar und insofern relativiert er auch ein bisschen das zuvor Gesagte, denn es ist eben auch Berlusconi gemeint, aber eben nicht nur, es gibt noch andere Gründe.
Zum einen war es ein sehr wesentliches Jahr für die neue italienische Geschichte. Das war das Jahr des Prozesses, das unter dem Namen firmierte die sauberen Hände und es ging gegen die Korruption. Aber es hat dazu geführt, dass die zwei wichtigen Regierungsparteien, die Christdemokraten und die Sozialistische Partei, eigentlich zugrunde gegangen sind daran. In der Tat hat es dann den Weg geebnet für Berlusconi.
La seconda ragione che volevo situare la mia storia prima di Internet.
Der zweite Grund war, dass ich meine Geschichte in den Zeiten vor Internet ansiedeln wollte. Internet kam dann 94 auf und damit wäre alles anders geworden in der Welt des Journalismus. Der dritte Grund war, dass es mir gefiel, mich zeitlich so fern anzusiedeln, um eben falsch Prophezeiungen in die Welt dann zu streuen, über die der Leser gut lächeln konnte, wie die Prophezeiung, Handys haben überhaupt keine Zukunft.
Nun, also mit dem Handy, das finde ich ganz, ganz witzig, aber er hofft, dass der Leser gut lächeln kann. Wie liest sich denn nun das Buch tatsächlich und wie überzeugend ist seine Kritik dann am Medienbetrieb ausgefallen?
Also erstmal muss man sagen, es liest sich super gut weg, es ist unterhaltsam, es ist auch lustig und das Buch wird sicher auch schon allein darum seine Leser finden. Er hält den Medien den Spiegel vor, vor allem den Boulevardmedien und da muss man natürlich immer auch mal lachen. Also das fängt damit an, dass diese Domani-Redaktion 6 Journalisten beschäftigt, die alle irgendwie ein bisschen Berufserfahrung haben, aber im Grunde vom Chefredakteur, wie er schreibt, irgendwie aufgetrieben worden sind. Und dann gibt es jede Menge nette Dialoge, wie die Mitarbeiter darüber belehrt werden, wie man zum Beispiel zitiert, um unbemerkt dem Leser seine Meinung aufzudrücken. Da werden einige üble Mechanismen karikiert, etwa das Agenda-Setting von Boulevardzeitungen, Zitat, nicht die Nachrichten machen die Zeitungen, sondern die Zeitung macht die Nachrichten. Das ist zum Teil auch wirklich sehr nett zu lesen. Man fühlt sich da manchmal auch ans eigene Geschäft erinnert in manchen Details. Aber das Problem ist so ein bisschen, das bleibt alles an der Oberfläche. Also es werden keine Strukturen beleuchtet, keine tiefer liegenden gesellschaftlichen Mechanismen aufgedeckt. Und am Ende ist es dann so eine unterhaltsame Kritik, die aber nicht so richtig tief geht. Also wo die Analyse fehlt und die das, fand ich, dann das Vorurteil gegenüber Medien sogar ein bisschen befeuern kann. Denn zwar sind viele Dialoge durchaus real, auch ganz lustig, aber eben auch sehr klischeehaft. Man steht da am Ende so da und denkt, okay, und nun? Und im Fokus, das fand ich sehr interessant, schrieb eine Journalistin, wenn das Buch im Jahr 1994 erschienen wäre, hätte es vielleicht unbequeme Wahrheiten über Italien aufdecken können, aber nun haben wir 2015, ist also über 20 Jahre zu spät.
Vielleicht sollte man noch sagen, also Eco, natürlich der Autor, Nullnummer heißt das Buch, erschien im Hanse Literaturverlage zum Preis von 21,90 Euro, das E-Book wesentlich billiger, 16,99 Euro. Und würdest du jetzt sagen, man sollte es sich vielleicht schenken lassen oder auch lieber selber kaufen, weil man nicht hoffen darf, dass man richtig beschenkt wird? Also lohnt sich's mit anderen Worten?
Ja, es lohnt sich als ein Unterhaltungsbuch, weil er schreibt natürlich super. Also das ist natürlich, macht einfach Spaß, das zu lesen. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, den Anspruch, den er vielleicht auch hat, dass man eine fundierte Medienkritik da bekommt, darauf sollte man sich lieber nicht verlassen.
Mein zumindest Vera Linz im Radio 1 Medienmagazin. Vielen Dank für diese Einschätzung und Kritik.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich tauchen wir mal ein bisschen in das Thema Urheberrecht ein. Sie wissen ja, damit werden die Künstler geschützt, die kreative Werke erstellen und davon auch leben müssen. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Und wenn ich sagte, dass Künstler davon leben müssen, sie wollen auch natürlich davon leben. Manche können davon nicht leben, aber um ihnen das Überleben erleben und überhaupt das einfache Leben mit den Werken, die sie schöpfen, zu ermöglichen. Das betrifft jetzt nicht nur, ich sag mal, Musiker, Schriftsteller, das geht bis hin zu Designern. Auch Journalisten sind vom Urheberrecht mitgeschützt. Alle, die, man fasst das gerne unter dem großen Begriff des geistigen Eigentums, ja, sich sozusagen subsumieren lassen darunter, die sind natürlich daran interessiert, dass wenn sie ein Werk schöpfen, dass es nicht raubkopiert wird und dass es vielleicht von anderen Huckepack benutzt wird, um damit Geld zu verdienen. Stichwort vielleicht Google, Stichwort vielleicht Facebook und so weiter. Aber weil das Urheberrecht, das wir jetzt kennen, in seiner jetzigen Ausprägung eingeführt wurde am 1. Januar 1966, hat man sich jetzt auf einer zweitägigen Fachtagung die Frage gestellt, inwieweit eigentlich dieses Urheberrecht angepasst werden müsste an die Internationalisierung, also die Globalisierung, weil überall auf der Welt unterschiedliches Recht gilt, und an die Digitalisierung, womit man bestimmte Werke ziemlich leicht vervielfältigen kann und damit dem Schutz des Urheberrechts entziehen kann. Ich fragte zunächst einen, der davon lebt oder auch teilweise sehr lange davon gelebt hat, weil er mehrere Berufe hat. Er stellt sich jetzt direkt vor.
Also mein Name ist Klaus Steck. Ich bin vielfältigerweise mit dem Thema verbunden, als Kreativer, als Künstler, als Verleger natürlich auch als Rechtsanwalt. Und dass wir Kreativen immer bei all den Vermarktungsketten, die es gibt, meist nachher, ich sag mal direkt, die Dummen sind, das wurde hier auf diesem Kongress hinlänglich deutlich. Lösungsansätze sind verschiedene gemacht worden an die Provider, die letztlich dann die Vermittler all dieser Inhalte sind, kommt man fast nicht ran. Meine Idee ist immer noch am besten, glaube ich, wenn man sie über die Steuern versucht zu erreichen. Versucht, mehr ist es auch nicht. Google zahlt auch hier so gut wie keine Steuern. Starbucks, wie sie alle heißen, internationalen Konzerne. Aber zumindest was hier entsteht, da gibt es schon noch eine nationale Komponente, die man in dem Fall wirklich mal ins Spiel bringen muss. Das ist über Steuern, wenn es bloß über die Leute, die dort werben. Hier wurde auch sehr schön gesagt, die Werbung ist auch ein Angebot, ein Verkaufsangebot. Hier wird Werbung verkauft. Und alles, was bei uns verkauft wird, wird, sobald es einigermaßen auch legal zugeht, und nicht die frisierten Registrierkassen sind, die auch benutzt werden, um sich der Steuer zu entziehen, dass das doch dann irgendwie eine Möglichkeit ist. Der Markt, wenn er funktioniert, hat immer noch die Chance auch des Zugriffs, damit die wirklich die Urheber sind, die Inhalte liefern, tatsächlich auch etwas davon bekommen, von dem Kuchen, der ja groß genug ist.
Dann sozusagen als Urheberrechtsangabe auf eine Steuer?
Warum denn nicht irgendwie? Das wäre doch gar kein schlechter Gedanke. Wird auf so viele Dinge wird Steuer erhoben. Und hier ist offenbar der Staat nicht mehr in der Lage, über die sonst wo residierenden Anbieter an die heranzukommen, ganz einfach. Wir als Urheber kommen auch nicht unbedingt mehr heran. Und deshalb Einzelkämpfe, gut und schön, noch Einzelklagen gibt es Hülle und die Fülle. Aber ich glaube, hier ist die Politik tatsächlich gefragt. Denn dieses legale Steuerhinterziehungsmodell, das muss endlich gekippt werden. Nicht bloß für die Kultur, sondern im Gesamtinteresse des Staates werden immer die Summen genannt, die da hinterzogen werden. Und dann hat es lange gedauert, bis sie mal überhaupt sich mit dem Gedanken angefreundet haben, da was zu tun, aber jetzt muss auch was getan werden.
So zumindest Klaus Steck. Dieser Kongress hat auch gezeigt, dass es tatsächlich verschiedene Lösungsvorschläge gibt, wie man die Vergütung organisieren kann. Und ich konnte auch einen Vollprofi aus dem Rechtsbereich dazu befragen.
Also mein Name ist Spindler. Ich bin normaler Universitätsprofessor an der Uni Göttingen, berate aber ziemlich oft die Europäische Kommission und auch den deutschen Gesetzgeber, auch in Urheberrechtsfragen, bin auch Vorsitzender im Rahmen eines Ausschusses der Vereinigung gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Mache also ziemlich viel in dem Sektor und auch in der Internetwirtschaft. Ja, was ist das brennendste Problem? Ich würde mal sagen, das Urheberrecht ist ein bisschen aus den Fugen geraten, dadurch, dass es sich von eigentlich eher einem Nischengebiet in dem letzten Jahrhundert entwickelt hat zu einer Massenanwendung, dass heute jeder, der ein Smartphone hat, jeder, der einen Laptop hat, also praktisch die gesamte Bevölkerung im Prinzip heute eigentlich mit Urheberrechtsfragen konfrontiert ist. Aber sie wissen es nicht, sie kennen es nicht. Sie begehen massenweise Urheberrechtsverletzungen, ohne dass sie das eigentlich wissen. Die Kreativen verlieren auf der anderen Seite massiv Geld und dann gibt es anscheinend einen dritten Player eben im Markt, Plattform, die offenbar ganz gut Geld damit verdienen. Und das ist jetzt schlichtweg auch eine Frage, wie man diese Interessen in eine Balance bringt, ohne dass man die vernünftigen Geschäftsmodelle im Internet halt eben torpediert. Und da gibt es verschiedenste Ansätze, die man eben sich hier anschauen kann. Meines Erachtens ist einer der erfolgversprechenden Ansätze, dass man auch den Bürgern klar macht, dass man vielleicht etwas mehr bezahlen muss, vielleicht etwas auf den Internetanschluss bezahlen muss, was weiß was, 5 oder 6 Euro vielleicht im Monat. Und das wird dann eingesammelt über Verwertungsgesellschaften und an die Urheber und die Kreativen ausgeschüttet, sodass wir wieder eine vernünftige Interessenbalance haben, die Bürger frei sind und sich keine Sorgen mehr machen dürfen, was sie nur machen müssen, was sie nur eigentlich tun und lassen können, nicht im Internet, ohne ständig mit Abmahnung, Strafverfahren etc. überzogen zu werden. Auf der anderen Seite, dass die Kreativen auch ihren gerechten Lohn dafür bekommen, was sie eben an Werken schaffen. Und drittens dann nach wie vor die Internetplattformen wie YouTube und wie sie alle heißen, Facebook und so weiter, trotzdem alle funktionsfähig bleiben, ohne ständig mit irgendwelchen Haftungsprozessen überzogen zu werden. Das wäre für mich sozusagen die paradiesische Lösung, aber der Teufel steckt natürlich im Detail und da ist noch sehr, sehr viel zu diskutieren. Aber so langsam aber sicher habe ich das Gefühl, dass es sich doch in diese Richtung bewegt.
Das klingt sehr einfach, weil es ja auch Vorbilder gibt. Zum Beispiel die Lehrkassette früher hatte ja auch so eine Urheberrechtsabgabe drauf. Dann bezahlen wir für jedes Kopiergerät auch so etwas obendrauf. Und selbst sogar, ich glaube, der Videorekorder seinerzeit hatte diese Abgabe. Warum ist das so schwierig, das einfach aufs Netz zu übertragen?
Ja, das Problem ist, wir haben ja in dem Sinn keine Geräte im Netz, ja, sondern sie haben halt eben Traffic, der generiert wird. Nicht? Man muss sozusagen an den Traffic ansetzen. Natürlich haben sie die Plattform, aber die Plattform müssen nicht unbedingt in Deutschland sitzen. Ne? Die können sonst wo sein, können auch innerhalb Europas, aber sie haben nicht direkt von Deutschland aus den Zugriff darauf.
Also aber ich kann doch nur über die Vermittlung durch technische Geräte das Internet sichtbar und hörbar machen. Also könnte man doch ansetzen an Mobilfunktelefonen, an Computern, an was weiß ich, WLAN-Routern.
Das ist ja auch genau der Vorschlag. Das ist genau der Vorschlag, dass man eben daran ansetzt und Sie haben vollkommen recht, also die Blaupause dafür ist in der Tat die Geräteabgabe, wie Sie schon seit langem kennen und wenn Sie die Diskussionen sich in den 60er Jahren anschauen, dann sind die frappierend ähnlich zu den Diskussionen, die heutzutage geführt werden. Damals zum Beispiel ging es rum, dass man Thomann-Geräte Händler dazu verpflichten wollte, dass die zu ihren Kunden in die Wohnung gehen, um zu kontrollieren, ob mit den Thomann-Geräten Schallplatten aufgenommen werden, ja, also Urheberrechtsverletzungen begangen werden. Und die salomonische Lösung damals, die ich also wirklich sehr, sehr gut finde vom Gesetzgeber, war die, wir lassen das jetzt zu, wir erlauben das, die Leute dürfen das machen, wir wollen nicht ständig in ihre Wohnungen gehen, um zu sehen, was sie mit Thomann-Geräten machen, aber dafür müssen auf die Thomann-Geräte genauso wie auf die Turmbänder eben eine Abgabe gezahlt werden. Das sozusagen aufs Internet auszudehnen, das ist der Ansatz.
Wer muss es machen?
Naja, das können wir in Deutschland, können das durchaus machen. Das ist nicht für eine europäische Richtlinie eben vorgegeben. Also Teilen allerdings muss ich vorsichtig sein, vorgegeben. Also es bedarf auch schon bedürftige Änderungen auch auf europäischer Ebene. Ne? Aber das wäre zum einen, wäre das politische Fenster jetzt zurzeit da, da die Richtlinien ja alle überarbeitet werden in dem Sektor. Zum anderen haben wir durchaus auch noch ein bisschen Spielraum als nationale Gesetzgeber.
Professor Dr. Gerald Spindler, er ist Medienrechtler an der Uni Göttingen und wer sich weiter informieren möchte, Zukunftskonferenz-Urheberrecht.de. Zukunftskonferenz-Urheberrecht.de. Da gibt es wirklich noch vertiefendes Material von der Konferenz. Oh, pardon, da bin ich jetzt wieder mal aus Versehen an den Regler zu schnell gegangen und dann hat die Motorsteuerung abgeschnitten, was auch insofern ganz gut ist wieder mal, weil wir mit der Zeit ziemlich im Argen liegen. Aber ich möchte noch einem Mann gedenken, der am 3. Dezember starb, einer der wohl bekanntesten Präsentatoren des Hörfunks und des Fernsehens in dieser Region. Er war der erste Moderator der Abendschau. Der Westberliner Abendschau, muss man dazu sagen, beim Sender Freies Berlin, dann war ja natürlich mit der Wende und mit der Öffnung der Mauer dann für Gesamtberlin schon das präsente Gesicht. Aber wenn man sich seine Biografie ansieht, und darauf will ich hinaus, war Harald Karas nicht zwangsläufig in die Wiege gelegt worden, ein Moderator des sogenannten Westfernsehens zu sein, weil er wurde geboren 1927 in Ottendorf in Sachsen. Und ich hatte 2008 Gelegenheit zu einem Interview, wo er mir dies erklärte, wie das geschehen konnte.
An der Debatte stört mich.
Nee, pardon. Das ist vielleicht nochmal der Hinweis, dass Sie im Podcast auch noch vertiefende Details hören zur Urheberrechtsdebatte. Aber jetzt Harald Karas.
1946 war ich einer der ersten Nachkriegsabiturienten. Und damals wurden vorher alle von der sowjetischen Besatzungsmacht alle Nazi-belasteten Lehrer aus dem Dienst rausgeschmissen. Es hatten die aber keine Lehrer. Was haben sie gemacht? Sie haben also Junglehrer angelernt. Abiturienten mussten so schnell wie möglich, kleiner Crashkurs, 4 Monate, und dann wurden sie auf die Schüler losgelassen. Ich war einer von denen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war schwierig, aber dann 1949 bin ich dann ins Visier der NKWD geraten. Dann kam eines Tages...
Das war der sowjetische Geheimdienst?
Das war der sowjetische Geheimdienst. Dann kamen 2 Offiziere, holten mich aus dem Unterricht da aus, wollten sich mal, wie sie sagten, mit mir etwas intensiver unterhalten. Dann musste ich mitgehen. Und dann haben die auf dem Truppenübungsplatz dort also ein Verhör gemacht mit mir, so 5-6 Stunden lang. Und das endete damit, dass man mir vorwarf, ich hätte in der Schule den Kindern, also ich hätte Anti-Sowjet-Hetze betrieben, Boykott-Hetze und wie das alles so damals hieß. Ich hatte allerdings gesagt den Schülern, wir müssen vorsichtig sein, es war 49, wir müssen vorsichtig sein und aufpassen, dass wir nicht nach einer braunen Diktatur nahtlos in eine rote übergehen. Irgendjemand hatte mich denunziert natürlich, eines der Kinder oder die Eltern. Jedenfalls wollte er wissen, ob das stimmt. Und dann habe ich gesagt, das stimmt. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil ich wirklich empört war über die Nicht-Gleichbehandlung der demokratischen Parteien, also der CDU, LDP und der Bevorzugung der SED. Das fand ich nicht in Ordnung. Und damit war die Sache also für die eigentlich schon, da war ich klar, ich war also Klassenfeind. Und eigentlich wollten sie mich überstellen an das Militärtribunal in Dresden. Das hätte dann 15, 20 Jahre bedeutet. Aber er sagte dann, sie können natürlich ihr Vergehen auch wieder gut machen. Und dann, wie soll das aussehen? Nur indem sie zum Beispiel mit uns zusammenarbeiten, uns Informationen über die Ansichten ihrer Lehrerkollegen und anderer Bekannter. Also ich bin dann über Nacht da weg. Ich habe mich mit meinen Eltern kurz geschlossen und gesagt, das mache ich nicht. Ich hau ab. War eine ganz schwierige Situation. Ich habe 4 Stunden auf dem Zug gesessen nach Berlin. Es gab ja noch keine Mauer und Grenzkontrollen, aber es gab Kontrollen in den Zügen und auch in der S-Bahn. Aber ich hatte Glück und bin dann also durchgekommen und war dann irgendwann im September 1949 auf dem Lehrerbahnhof eines Morgens. Und dann habe ich mich hier an der Universität einschreiben lassen für Publizistik. Ich wollte immer Journalist werden. Und so ging das dann los. Dann habe ich studiert und bin dann 1952 zum Norddeutschen Rundfunk gegangen.
Den SFB gab es ja noch nicht.
Den gab es noch nicht, der war 2 Jahre später dann da. Und dann war ich erst als Sprecher und Programm- und Nachrichtensprecher da und bin dann in die Reportageabteilung gewechselt, habe dann 4 Jahre rund um die Berliner Reportagen gemacht. Und dann kam, wie gesagt, der Kollege Günter Pichow, weil inzwischen das Fernsehen so weit entwickelt war, dass die alle sagten, wir müssen jetzt regionale Fernsehinformationsprogramme machen. Also wir brauchten eine Fernsehredaktion und wir brauchten die entsprechenden Equipment, wir brauchten Teams, wir brauchten Kötterinnen, wir brauchten alles.
Harald Karas, er starb am 3. Dezember im Alter von 88 Jahren, und auch im Podcast mehr von ihm aus dem 23-minütigen Interview.
Radio 1.
Und im Podcast-Bonustrack bleiben wir bei Harald Karas und dem Interview aus dem Jahre 2008. Und anschließend von der Zukunftskonferenz Urheberrecht ein Interview bzw. eine Podiumsdiskussion. Aber zuerst noch einmal zurück zu Harald Karas. Der Bayerische Rundfunk hat relativ früh angefangen. Und Berlin ist deswegen relativ spät ans Netz gegangen, weil es eben diesen Umbau gab vom NWDR zum SFB.
Ja, das, also erstmal, wir waren ja sozusagen Außenstelle von Hamburg. Es gab den NWDR Hamburg-Köln. Die haben sich dann auch getrennt in NDR und WDR. Und es gab die Außenstelle NWDR Berlin. Und das ist dann, weil die Berliner Politik darauf bestand, dass die Hauptstadt oder West-Berlin damals einen eigenen Sender bekamen. Das wurde dann das Gesetz zur Errichtung der Rundfunkanstalt Senderfreies Berlin verabschiedet und das passierte dann also am 1. Juni 1954.
Und wie ist man da auf Sie gekommen? Hat man da auch schon auf das Äußere damals geachtet oder ich sage mal mehr auf Kompetenz, weil Sie durch rund um die Berliner ja eigentlich Berliner Leben ständig gespiegelt haben?
Also der Kollege Pichow war schon Fernsehmann, der hatte schon ein bisschen mehr Erfahrung. Die haben schon in der Oberlandstraße in Tempelhof damals bei der Bundespost Versuchssendungen gemacht und der hat dann zu mir gesagt, ja mal zu, wir müssen hier schnell was auf die Beine stellen, die wollen Fernsehen machen, machst du das mit mir? Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, das ist alles natürlich ganz neu. Bedenkzeit, wie lange? So, sagte er, jetzt ist es 11, sagen wir bis 12:30. Und daraufhin habe ich eigentlich nur noch mit meiner Frau mal telefoniert und habe gesagt, hör mal zu so und so, die wollen das machen. Und die hat aber auch gleich gesagt, das ist das Medium der Zukunft, das machst du.
Das hat man schon gespürt, ja?
Das hat man schon gespürt. Jeder wusste, also wenn ihr jetzt Fernsehen machen könnt, das wäre natürlich schon, das ist schon anders.
Weil also bei Schauspielern kann ich mich erinnern, wurde immer gesagt, Fernsehen, um Gottes Willen, das Theater war die höhere Kunst, ne? Und Fernsehen sind die, ich sag mal in Anführungszeichen, die Untalentierten hingegangen, sind dann vielleicht Nachrichtensprecher geworden oder so. Es wurde ein bisschen abschätzig behandelt.
Das glaube ich nicht. Also ich habe den, also diese Geschichte habe ich so nicht empfunden. Wir waren Hörfunkreporter, haben da jeden Tag unsere Reportagen gemacht. Aber es, für mich hat es also immer sehr viel Reiz gehabt, das, was da passiert ist, auch visuell umzusetzen. Also nicht nur sich hinzustellen und sagen, ich stehe hier mit meinem Mikrofon und die Straße läuft von mir von rechts und links in beiden Richtungen, sondern zu zeigen, was da ist und das dann zu kommentieren. Also für uns war das überhaupt keine Frage anderer Qualität, sondern einfach ein neues Medium, das eindrucksvoller noch sein kann als der Hörfunk.
Nun stelle ich mir das ziemlich schwierig vor, weil Radio zu diesem Zeitpunkt ziemlich weit entwickelt war. Also die Live-Übertragung, UKW war bereits schon erfunden und man war ziemlich schnell und konnte problemlos auch mit dem Magnetband bestimmte Sachen aufzeichnen und dann bei rund um die Berliner ziemlich aktuell sein. Das Fernsehen durch diesen ganzen Apparat an Technik, dass man Film damals erst noch entwickeln musste, dass man also auch natürlich Bilder finden musste zu den Nachrichten, hat das ziemlich verlangsamt. Haben Sie darunter damals nicht gelitten, dass das Fernsehen doch nicht so schnell sein konnte wie das Radio?
Das ist ganz klar. Das Radio war, was die reine Aktualität angeht, schneller. Es konnte ein Ereignis, das um 12 Uhr hier passiert ist in der Stadt, natürlich um 13 Uhr über den Sender blasen. Wir hatten die Zeit bis 19.30 Uhr. Es war aber auch kurz genug, weil wir, wie gesagt, den 16mm Film belichten, entwickeln und dann noch schneiden mussten mit Ton. Also das war ja alles, wir haben ja wirklich noch richtig zusammengeklebt und so. Electronic Editing, das gab es ja alles noch nicht. Es gab auch noch keine Mats. Wir konnten ja nichts aufzeichnen. Deswegen gibt es von der Abendschau von damals, die 58, 60, 70, na 60 bis Mitte 60, gibt es keine Aufzeichnungen der Moderationen zum Beispiel, weil das gar nicht ging. Das hätte man wieder mit dem Film machen müssen. Und das, so viel hatten wir gar nicht so viel Kapazitäten, um das auch noch zu. Deswegen ist es schade, dass wir eben zum Beispiel den Anfang dieser ersten Moderationen heute nicht mehr im Original vorführen können.
Aber es gab die elektronische Kamera bereits, die Live-Bilder liefern konnte. Erinnert sei nur an den Besuch Kennedys in Berlin. Ich kann mir vorstellen, dass das eine relativ hohe Herausforderung war.
Die größte Herausforderung, die wir haben, wir haben mit 34 E-Kameras alle Stationen praktisch übertragen. Aber die hätten wir als SFB niemals selber stemmen können. Da hat sich dann bewährt, dass wir im Verbund der ARD waren. Dann haben die westdeutschen ARD-Anstalten ihre Ü-Wagen nach Berlin geschickt. Und dann haben wir da mit 34 Kameras von Tegel bis zum Rathaus Schöneberg und bis zur Freien Universität, bis zu Checkpoint Charlie, haben wir alles abgedeckt, was Kennedy hier gemacht hat. Und das war dann eine Sendung von 6-7 Stunden. Ich war Anchorman im Studio und draußen waren die Kollegen und da musste man dabei bleiben. Ich konnte da auch nicht weg, weil ich nie wusste, ob nicht der Kollege Deutschendorf oder der Kollege von Bentheim oder wie es alle sieht, nicht plötzlich sagten, so, hier ist es nicht mehr los, ich gebe mich mal zurück ins Funkhaus. Und da musste ich da sitzen. Das war schon ziemlich strapaziös. Aber wir haben damals für die Übertragung auch einen Preis bekommen von den Berliner Filmfestspielen als ein Preis für die beste aktuelle Fernsehübertragung. Und das hat uns natürlich schon sehr gefallen, weil es einfach zum ersten Mal wirklich gelungen ist, so ein großes Ereignis zu covern, von Anfang bis Ende.
Ich kann mich erinnern nur an bestimmte Fragmente aus der Abendschau, aber ich war Kind und mir ist natürlich weniger die knallharte Politik in einer gespaltenen Stadt hängen geblieben, aber sowas wie zum Beispiel, wo uns der Schuh drückt, wo der regierende Bürgermeister der Stadt Sonnabends, glaube ich, immer zu den Menschen in beiden Teilen der Stadt sprach, aber auch sowas wie Satire, Wolfgang Gruner als Schrupke, als Straßenfeger, das hatte mich schon als 4-5-Jähriger interessiert, das war Spaß, das habe ich teilweise verstanden. Aber ich glaube auch Oskar, der Schnellzeichner, war bei Ihnen.
Der war auch da. Also den haben wir von Anfang an, genau wie Schrupke, wie Wolfgang Gruner, engagiert. Wir waren zum Beispiel bei der ersten Wahlsendung, also wie gesagt von Oktober 58, da war Schrupke schon Gruner als Schrupke im Studio und hat da schon ganz aktuell und sozusagen aus dem Hut die Ereignisse kommentiert. Das war schon mal sehr, sehr komisch, weil alle so sagten, Donnerwetter, das ging aber schnell, wie die das jetzt hier verarbeitet haben. Und Hans Bierbrauer, den alle Berliner nur als Oskar kannten, der hat natürlich auch sofort angefangen, seine Stricheleien und Stickeleien daraus zu machen. Und das ist dann ja lange gelaufen.
Also was ich damit sagen will, die Genrevielfalt empfinde ich aus der heutigen Distanz mit meiner Erinnerung als viel größer als das, was heute eine Abendschau leistet, die ja doch auf Aktualität getrimmt ist, mit dem einen oder anderen bunten Beitrag, sage ich mal, um das Humorvolle dieser Stadt Berlin einzufangen. Aber Sie hatten richtig Rubriken und klare Abgrenzungen und sagten, das muss auch in die Abendschau rein. Satire.
Ja, also für uns war das mein Günter Pichow und ich, der hat das ja die ersten 2 Jahre mitgemacht. Wir waren von Anfang an fest davon überzeugt, wir müssen in einer solchen Sendung, und sei es zunächst mal nur, sagen wir mal, in der Wochenendausgabe, wir brauchen auch Unterhaltendes. Und da sind solche Leute, das politische Kabarett, die Stachelschweine, das war damals ein Straßenfeger. Wenn die Stachelschweine um 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr im Abendprogramm übertragen wurden oder die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, dann waren die Straßen von Berchtesgaden bis Flensburg leergefegt. Also das war politisches Kabarett war damals was ganz anderes als heute. Das war schon schwierig, sich also sagen, mit den Leuten anzulegen. Heute kann das jeder und heute gibt es das gar nicht mehr, weil es nicht mehr interessant ist. Heute gibt es Comedy. Das ist wieder was anderes, nicht?
Würden Sie sagen, dass die Zeit natürlich das verstärkt hat, dieses Bedürfnis, sich auch politisch unterhaltsam zu artikulieren, aber haben Sie sich damals als Moderator und als Chef der Abendschau auch als Macher einer politischen Sendung verstanden?
Ja, immer. Wir waren ja auch nicht ein normales Regionalprogramm. Wir waren ein Programm in Berlin, in der Stadt, in der so viel Politisches passierte, auch Weltpolitik gemacht wurde durch die großen Repräsentanten, die hierher gekommen sind, dass wir uns ja gar nicht hätten ausklinken können. Wir haben uns immer verstanden, es war kalter Krieg hier. Wir waren Teil der Auseinandersetzung zwischen Ost und West. Ja?
Gibt es eine Episode, wo Sie sagen, das war damals so, aber heute sehe ich mich da doch in einer etwas distanzierten Rolle, wo Sie gesagt haben, ich war Bestandteil eines Systems, was Sie eben als kalten Krieg bezeichnet haben und habe auch, ich will nicht sagen Propaganda gemacht, aber sagen wir mal, Journalismus, wie wir ihn heute verstehen, nicht ganz so genau genommen.
Nein, genau genommen haben wir ihn auch. Wir haben schon darauf achten müssen, dass wir hier keine Weltblase in die Welt setzen, also irgendetwas Verwegenes. Es musste schon mit Fakten gearbeitet werden, damals so wie heute. Aber es waren halt sehr brisante politische Fragen, die da angesprochen wurden. Und es war einfach auch etwas existenziell Bedrohliches für die Westberliner da. Es gab doch unentwegt Bedrohlichkeiten. Es gab das Khrushchev-Ultimatum, der die Leute rausschmeißen wollte innerhalb von 6 Monaten. Und da haben sehr viele Westberliner sich überlegt, hör mal zu, geht das gut, wie lange geht das gut? Viele haben ja dann auch einen Zweitwohnsitz nach Westdeutschland schon mal zugelegt, eine kleine Datscha in der Lüneburger Heide oder in Schleswig-Holstein für den Fall der Fälle, weil man nie wusste, eines Tages wird das passieren. Dann gab es sowas wie nach dem Mauerbau gleich die Kuba-Krise, wo jeder überlegt hat, du lieber Gott, also jetzt fangen die da an. Die Amerikaner sitzen in Kuba am längeren Hebel, da sind sie näher dran. Aber hier sitzen 6.000 westliche Soldaten gegen 500.000 Russen in der DDR. Also es wäre ein leichtes gewesen, über Nacht die Westsektoren zu besetzen. Diese Bedrohung haben die Leute immer empfunden.
Die MiG-Jäger sind ja auch über den Reichstag geflogen, wenn zum Beispiel der Bundestag mal eine Sondersitzung hatte im Reichstag.
Ja, also wir haben hier praktisch schon diesen ganzen Kalten Krieg Nolens Volens miterleben müssen und darauf reagieren müssen. Und die Leute haben, es galt, wie Jürgen Engert mal gesagt hat, es galt eine Bevölkerung von Mund zu beatmen, dass sie also den Mut nicht verlor. Denn wenn sie gegangen wären nach Westdeutschland, alle, was sie hätten können, wenn sie wollten, dann wäre die Stadt leergefegt gewesen und eines Tages an Ulbricht und Honeckers Staat angedockt worden. So ist das. Und dieses wollten wir vermeiden, das wollten die Alliierten vermeiden. Und da waren wir Journalisten zusammen mit den Alliierten in einem Boot.
Inwieweit haben Sie denn nicht nur West-Berlin mitdenken müssen bei der Abendschau, sondern auch Ost-Berlin und als, ich sag mal, das Umland, weil die Frequenz Kanal 7, die ging ja doch ein bisschen weiter. Aber Sie durften ja natürlich nicht mit Kameras möglicherweise im Ostteil drehen, oder?
Zuerst nicht. Das hat sich ja dann seit 72, als die Vereinbarung kam und zum ersten Mal auch westdeutsche Korrespondenten akkreditiert werden durften. Dann haben wir ja die Korrespondenten rübergeschickt, da war ja Lothar Löwe und andere drüben. Und dann haben wir ja auch sogar mal live von drüben übertragen. Friedrich Pleitgen hat sich dann da vom Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz gemeldet. Das war eine Sensation damals, dass das also der SFB aus Ost-Berlin übertrug. Aber natürlich waren wir für die Ost-Berliner ein ganz wichtiges Informationsprogramm. Die Leute haben gesagt, also das gucken wir auf jeden Fall erstmal. Und dann werden wir sehen. Und das nicht nur, sagen wir mal, jetzt die Masse der Bevölkerung war, sondern auch die durchaus, sagen wir mal, linientreuen Leute drüben. Das habe ich selber mehrfach erlebt. Ich bin einige Male auch in die DDR gereist. Und ich hatte 82 einen Herzinfarkt mal. Und das ging natürlich durch die Boulevardpresse hier. Und als ich in Gruder da an die Grenze kam, meine Frau bezahlte ihren Umtausch, sagt der Fobo zu ihr, aber ihr Mann hat sich von dem Infarkt gut erholt. Dann sagt sie, woher wissen Sie denn das? Ja, Doktor, das spricht sich rum. Also ich bin öfter mal angesprochen worden, auch bei Transitreisen hier in Dreilinden, guckte mich einer freundlich an von den Grenzen und sagte, na, fließt durch Berlin immer noch die Spree? Also in Anspielung auf unsere Titelmelodie. Also das war schon sehr beeindruckend, wie intensiv und im Grunde mit sehr freundlicher Reaktion die Ostberliner auf die Abendschau reagiert haben.
Dann kam natürlich auch für die Abendschau die große Stunde, wenn man mal jetzt Kennedy live ausnimmt. Aber das kann man gar nicht gegeneinander verrechnen. 89, natürlich der 9. November. Dann gab es also diese große Stunde und auch die Vereinigung des Sendegebiets, sage ich mal. Also, dass man die Abendschau auch wirklich ausrichten konnte auf Ost-Berlin. Nun weiß ich, dass die Kollegen immer noch analysieren, wären wir genauso gern gesehen im Osten wie im Westen, hat sich da inzwischen schon was getan, müssen wir jetzt bestimmte Dinge immer noch erklären und so weiter, aber vielleicht mal aus Ihrer Perspektive, wie hat sich das für Sie dargestellt, die Wandlung von einem politischen Magazin, wie Sie sagten, plötzlich zu einer neuen Magazinsendung am Abend?
Ein Stadtmagazin, das jetzt natürlich für beide Teile der Stadt zuständig war und auch entsprechend akzeptiert wurde. Der Kollege Laubenthal kann dazu viel besser sagen als ich, weil er das alles akut mitverfolgt hat und auch mit beeinflusst hat. Die haben sich natürlich am Anfang, die Abendschau war während der Trennung, war sie drüben außerordentlich populär, da gibt es überhaupt keine Debatte. Und dann hat sich das ein bisschen abgekühlt. Dann haben auch viele Leute, Westberliner, die Sache eher distanziert gesehen, weil sie plötzlich merkten, haben die Kollegen mit Absicht so gemacht, das war ja auch gut so, sich mehr auf den Ostsektor zu beschränken. Also da plötzlich waren Berichte aus vom Prenzlauer Berg, aus Lichtenberg, aus Marzahn, pipapo.
Ich meine, das war ja auch für Westberliner Ausland, auch ja, wenn sie reisen durften.
Natürlich, jetzt war das da und die anderen, wenn man sie ernst nehmen wollte und als Zuschauer behalten wollte, die Ostberliner, musste man auf ihre Themen eingehen. Das war doch ganz klar, wir hätten ja nicht wieder wie bisher nur Westberliner Sachen machen können. Und das haben die dann sehr forciert eine Zeit lang, was dazu sogar führte, wie er mir jetzt gerade wieder bestätigt hat, dass die Zurückhaltung der Westberliner plötzlich zu spüren war. Die haben gesagt, auch die machen ja bloß noch Ostthemen. Es war aber bewusst so gemacht, wir wollten drüben die Akzeptanz festigen. Mittlerweile ist es so, das würde ich auch als normaler Fernsehzuschauer regelmäßiger bestätigen, mittlerweile ist da eine sehr gute Balance. Also ich sehe jeden Abend die Abendschau, wenn ich zu Hause bin, und stelle eigentlich mit Freuden fest, dass es diese Trennung jetzt nicht mehr gibt. Man führt nicht mehr Strichlisten und sagen, also da war wieder so viel aus dem Osten und so wieder aus dem Westen. Es war halt Berlin, ja, von Marzahn bis nach Kladow. Also das ist wurscht, wo was passiert, da wird es halt gesendet.
Wenn Sie jetzt als pensionierter Journalist die Abendschau eben, wie Sie sagten, regelmäßig noch verfolgen, welche Elemente entdecken Sie denn, die Sie mit erfunden haben, heute noch? Ich meine, abgesehen davon, dass es immer noch ein Moderator, beziehungsweise ja auch in dem Fall jetzt ein Nachrichtensprecher in einem anderen Interieur gibt, aber das Prinzip ist natürlich klar, es ist eine moderierte Sendung mit Einspielbeiträgen, aber gibt es irgendwie noch Elemente, wo Sie sagen, das bin ich immer noch?
Also es hat sich in der Präsentation, in der Darbietung durch die Moderatoren hat sich eigentlich nicht sehr viel verändert. Wir haben den Hauptmoderator, der nach wie vor auch das Recht hat, Wertungen vorzunehmen. Und wir haben den Nachrichtensprecher oder die Nachrichtensprecherin, die natürlich das nicht darf. Ein Moderator kann natürlich sagen, wenn der regierende Bürgermeister sich so und so geäußert hat, Sie haben eben gehört, was der regierende Bürgermeister gesagt hat. Das ist erstaunlich, denn vor 8 Tagen hat er noch was ganz anderes gesagt. Das ist eine Wertung, die dem Moderator jederzeit zusteht, aber die ein Nachrichtensprecher niemals machen dürfte. Also diese Trennung haben wir seinerzeit eingeführt, was auch eine gute Zeitung heute immer noch macht, Trennung von Nachricht und Kommentar. Das haben wir durchgehalten und das machen die Kollegen jetzt auch noch. Aber sie machen zum Beispiel eben keine richtigen Kommentare mehr. Ich hätte mir einen richtigen Meinungskommentar eines Abendschau-Redakteurs gewünscht, zum Beispiel bei der Tempelhof-Frage. Das hat mir richtig gefehlt. Da sagt der Kollege Laubenthal, das war eine bewusste Entscheidung damals der Redaktion. Wir machen keine Kommentare mehr, sondern wir liefern den Leuten Meinungen der betroffenen Leutchen und dann sollen sich die Zuschauer ihre eigene Meinung daraus bilden. Das sind 2 Standpunkte, die kann man teilen, so oder so.
Mag es sein, dass die Menschen medienerfahrener geworden sind, aber wenn Sie jetzt mehr zu den Zuschauern gehören, Sie haben natürlich auch Kontakt zu Ihren alten Kollegen, aber meinen Sie, dass es auch ein Bedürfnis der Orientierung von Journalisten durch die Form des Kommentares gibt oder durch die Satire, wie Sie eingeführt haben, oder vielleicht auch durch andere fernsehjournalistische Formate, die heute so ein bisschen an den Rand gedrückt wurden?
Ach so, das weiß ich nicht. Das müsste man eigentlich die Kollegen von der...
Was Sie beobachten in Ihrem Zuschauerkreis?
Ja, also ich glaube nicht. Also die Journalisten werden selbstverständlich auch heute noch Bezug nehmen, immer wieder auch auf Abendschau-Themen. Das kann man ja nachlesen. Also sowohl in den Boulevardzeitungen als auch in den ganz seriösen Blättern, die immer wieder nach Meinung der Abendschau-Redaktion. Aber wie gesagt, das war früher nicht anders und das ist heute auch noch so. Bloß wir haben heute eben nicht mehr diese unerhörte Konfrontation, die sowieso zu mehr Meinungsunterschieden aufgerufen hat. Das war eben einfach eine Situation, in der die Stadt nach wie vor in 2 Teile geteilt war und dieser Sache mussten wir Rechnung tragen. Ob wir das wollten oder nicht, hat sich dann so ergeben. Und jetzt ist das Gott sei Dank weg. Jetzt können wir frei von der Leber weg und das Bedürfnis, sagen wir mal, öfter zu kommentieren, jede Woche einen Wochenkommentar zu machen, das braucht ja nicht lang zu sein, das kann man auch in 2 oder 2,5 Minuten machen, ist heute natürlich nicht mehr so stark wie damals.
Und damit zur Konferenz Die Zukunft des Urheberrechts am 1. und 2. Dezember 2015 von der Initiative Urheberrecht in Kooperation mit dem Institut für Urheber- und Medienrecht.
Mein Name ist Dietmar Köster, ich bin Mitglied des Europäischen Parlaments für die S&D-Gruppe und Mitglied im Rechtsausschuss, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung. Und in beiden Ausschüssen haben wir uns gerade mit der Frage des europäischen Urheberrechts im digitalen Zeitalter beschäftigt.
Was ist eigentlich aus Ihrer Perspektive als Europapolitiker das Hauptproblem im Urheberrecht gegenwärtig? Wir feiern jetzt 50 Jahre Urheberrecht in Deutschland. Und welche Lösungsvorschläge haben Sie, um dieses von Ihnen analysierte Hauptproblem einzukreisen?
Der einfache Grund, warum wir uns damit beschäftigen müssen, besteht darin, die InfoSoc-Richtlinie, die bisherige rechtliche Grundlage aus 2001, stammt aus einer Zeit, wo es noch kein Facebook, kein Google gab. Und das Internet hat eine so grundlegende Veränderung im Nutzerverhalten bei geistigen Werken geführt, dass wir die Situation haben, dass auf der einen Seite viele Nutzer Urheberrechtsbestimmungen oft unbewusst verletzen und auf der anderen Seite viele Künstler, Kulturschaffende keine Vergütung erhalten. Aufgrund dieser Situation müssen wir zu einer Änderung kommen. Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass es viele rechtliche Unklarheiten gibt. Der Europäische Gerichtshof, nationale Gerichte sind immer mehr gefordert und wir können es nicht den Gerichten überlassen, die Gestaltung des Urheberrechts im digitalen Zeitalter zu überlassen. Da ist die Politik gefordert und deswegen müssen wir im Europaparlament hier Vorschläge machen, wie wir das auf den Weg bringen können. Unser Vorschlag ist vor allen Dingen, in den Blick zu nehmen, dass diejenigen, die bisher drohen, die Verlierer zu werden in einer digitalisierten Welt, nämlich die Kreativen, die Kulturschaffenden, sie sind eigentlich diejenigen, die es zu schützen gilt. Urheberrecht ist ja auch ein Stück weit ein Schutzrecht für die Kulturschaffenden und wir wissen empirisch belegt, dass zum Beispiel die Gruppe der Autorinnen und Autoren über erheblich weniger, geringere Einkommen verfügen, als das in der analogen Zeit war und vor Google und Facebook und andere. Und von daher ist es ist eine entscheidende Aufgabe, wenn wir vor allen Dingen Kultur stärken wollen in Europa, dann brauchen wir Dinge, die wir auf den Weg bringen müssen, wo das Urheberrecht eine Möglichkeit ist, dass die Einkommen stärker umverteilt werden zugunsten der Kulturschaffenden. Und wenn wir uns die ganze Wertschöpfungskette angucken, sind es vor allen Dingen, ja, ich würde sagen, es sind keine Kommunikationsunternehmen mehr wie Google und Co., sondern es sind große Werbeagenturen geworden, die darüber ihre Einnahmen generieren. Und diese riesigen Einnahmen, die hier generiert werden, müssen ein Stück weit auf diejenigen umverteilt werden, die bisher am wenigsten von dem Kuchen abbekommen. Wir brauchen, wenn man so will, wirtschaftliche Vernunft, soziale Verteilungsgerechtigkeit, auch in diesem Bereich. Und dafür müssen wir uns engagieren. Und ich stehe als Sozialdemokrat auch natürlich dafür, dass das Ganze zustimmungsfrei und vergütungspflichtig ist. Das heißt, wir wollen nicht, dass die User vor allen Dingen zur Kasse gebeten werden. Hier müssen wir im Sinne von Demokratie auch einen freien Zugang zu den Informationen ermöglichen. Ich halte auch nichts davon, User zu kriminalisieren. Wir brauchen auch keine Überwachungsinstrumente, um Plattformen zu überprüfen, was immer die Gefahr in sich birgt, dass auch dann der Einzelne in seiner Persönlichkeitsrechten, in seinen Privatrechten begrenzt wird. Keine verstärkte Überwachung, das darf auch nicht sein. Und deswegen müssen wir gucken, wie wir eine Umverteilung hinkriegen, Stärkung des Urheberrechts und dass wir die großen Plattformen stärker daran beteiligen müssen.
Sie haben hier auf der Zukunfts-Urheberrechtskonferenz einen Vorschlag präsentiert, der sehr auf große Zustimmung gestoßen ist, nämlich eine öffentlich-rechtliche Plattform zu installieren, die, ich sag mal, ein Gegengewicht zu den kommerziellen Plattformen im Internet darstellen soll. Ist das jetzt nur mal so eine Idee aus dem Bauch heraus oder gibt es dafür auch tatsächlich praktische Möglichkeiten, es zu tun?
An der Debatte stört mich zum Teil, dass wir uns beklagen über Netflix, die eben Möglichkeiten, die der Markt eröffnet, einfach und die digitale Welt einfach nutzen. Und das Beklagen reicht nicht. Ich glaube, wir müssen gucken, inwieweit wir die großen Monopole hier auch gesetzgeberisch im öffentlichen Interesse stärker kontrollieren können. Und parallel muss man sich Gedanken darüber machen, inwieweit es auch größere demokratische Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Und da ist der Gedanke, hier öffentlich-rechtliche Plattformen zu schaffen, meinetwegen Arte plus BBC, versuchen hier eine Plattform für den europäischen Film zu entwickeln, als Pendant zu Netflix, dann wäre das für mich etwas, worüber wir nachdenken müssen. Und ich glaube auch, dass der alleinige Gedanke, dass die Zukunft des Urheberrechts vor allen Dingen über den Markt gesteuert werden muss, zu kurz greift. Wir brauchen Marktprozesse, aber wir brauchen auch ein Gegengewicht. Und die Monopole können wir ein Stück weit auch dann entgegenwirken, wenn wir auch hier einen öffentlich-rechtlichen Sektor schaffen. Und diesen Gedanken müssen wir innerlich nochmal weiter unterfüttern
und dann eben gucken, wie solche öffentlich-rechtliche Institutionen funktionieren kann. Das muss jetzt nicht unbedingt die Institution ZDF oder ARD sein, da gibt es sicherlich auch das eine oder andere zu diskutieren, aber die entscheidende Frage ist, wie wir eine öffentlich-rechtliche Grundlage schaffen, wo vor allen Dingen auch zivilgesellschaftliche Organisationen und Bürgerinnen und Bürger größere Einflussmöglichkeiten haben. Für mich ist das auch ein Stück weit Stärkung von Urheberrechten, aber auch ein Stück weit der Versuch, diese ganze digitalisierte Welt zu demokratisieren. Und da können Öffentlich-Rechtliche ein wichtiges alternatives Element sein.
Öffentlich-Rechtliche ist ja nicht sozusagen Alleinstellungsmerkmal von Rundfunkanstalten. Ja. Wir wissen ja auch, Sparkassen haben öffentlich-rechtlichen Status. Aber es stellt sich immer wieder die Frage der Finanzierung. Gibt es da von Ihnen auch schon eine Idee, wie man das möglicherweise dann auch kommerziell abfedern kann?
Letztlich muss man auch die Frage der Finanzierung klären, aber ich glaube, wir müssen erstmal das programmatisch noch weiterentwickeln und müssen dann eine Bereitschaft in der Politik und auch in der Zivilgesellschaft finden, das ist ein richtiges Instrument. Wenn man den politischen Willen hat, so etwas auf den Weg zu bringen, dann bin ich auch der festen Überzeugung, dass es Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Also es kann nicht sein, dass die großen Monopole wie Google und Facebook sich Steueroasen aussuchen und hier ja ein Großteil der Gelder, die der öffentlichen Hand eigentlich zustehen würden, entzogen werden. Das heißt, die Sicherung einer demokratischen und auch Urheber- und Kulturschaffenden schützenden Herangehensweise bedeutet auch, dass wir über Finanzpolitik, über Steuerpolitik diskutieren müssen, um auch die Einnahmenseiten des Staates zu verbessern, wodurch dann eben auch neuere Möglichkeiten existieren, solches auch finanziell zu unterstützen. Wir wissen zum Beispiel, jedes Jahr entgehen den europäischen Ländern Steuern in Höhe von 1.000 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung, durch Steueroasen. Das muss verhindert werden, das muss gestoppt werden und ich glaube, dass man auch neue Gestaltungsmöglichkeiten hat und das ist eine klassische europäische Aufgabe, die wir angehen müssen.
Werfen Sie jetzt nur mal so einen Stein ins Wasser und gucken, wie sich so die Wellen verbreiten? Oder haben Sie da auch schon den Rückhalt Ihrer Kollegen oder sogar vielleicht auch Parteigegnern im Europaparlament?
Das müssen wir jetzt erstmal in die politische Debatte einführen. Da gibt es noch keine Beschlusslage drüber.
Aber so atmosphärisch, meinen Sie, dass das mehrheitsfähig ist, was Sie da sagen? Oder ist das noch ein harter Kampf und Sie nutzen die Öffentlichkeit, um auch solchen Vortrag vielleicht konsensfähig zu machen?
Ich wollte jetzt erstmal diesen Gedanken in die öffentliche Debatte einspielen. Ich wollte prüfen, welche Resonanz er findet. Hier auf dieser Fachtagung hat er positive Resonanz gefunden. Jetzt muss ich versuchen, das eben in andere politische Diskussionszusammenhänge, in meiner eigenen Partei und auch in den parlamentarischen Beratungsprozess einzubringen. Wir müssen aber auch hier innerlich das entsprechend noch ausfüllen und dann freue ich mich auf diese Debatte und letztlich wird es dann darauf auch ankommen, da Zustimmung zu erzeugen, Akzeptanz zu erzeugen und ich glaube, dass es in der Öffentlichkeit eine zunehmende Sensibilität gibt, was die Gestaltung der digitalen Welt betrifft und da können öffentlich-rechtliche Einrichtungen eine positive Rolle spielen und diesen Gedanken möchte ich jetzt weiter nach vorne entwickeln.
Es folgt eine Diskussionsrunde vom 2. Dezember 2015. Die Gesprächsführung hat Birgit Kolkmann vom Deutschlandradio.
Thilo Gerlach ist hier von der Verwertungsgesellschaft GVL. John Grove, Komponist, natürlich vom Composers Club, der Präsident in Sachen Urheberrecht, auch in ganz Europa unterwegs, spricht hervorragend Deutsch, kennt natürlich auch die deutsche Situation und kann dann Vergleiche ziehen, auch beschreiben, wie es in Großbritannien ist. Nina George, Autorin, auch sehr gut bekannt, weil sie für die Urheberrechte seit langem streitet, auch in der VG Wortes und im PEN natürlich auch. Und Jean-Philippe Bouchard haben Sie eben schon gehört. Ja, das öffentlich-rechtliche Institut als eine Möglichkeit, den Großen Paroli zu bieten. Wie stehen Sie dazu? Vielleicht John Grove, vielleicht fangen Sie an.
Ja, ich meine, erstmal muss man eine Sensibilität irgendwie das schaffen. Ich muss sagen, dass ich bin sehr beeindruckt von dieser Veranstaltung und habe sehr viel positive Messages gehört, auch wiederholt. Für mich ist es nur etwas schwierig, als Komponist das, was ich hier gelernt habe, zurückzunehmen und zu artikulieren und vielleicht in irgendwelche Rang von Ordnung zu bekommen. wo früher ich immer nur von Level Playing Fields gehört hat und habe gehört von Downward Spirals, das ich nicht einmal gehört hat heute. Hier ist Portability irgendwie das Stichwort heute. Und ich würde das versuchen zu erklären. Ja, wenn du in einem Hotel bist in Belgien und du House of Cards sehen willst, wenn wir das durchkriegen, dann kannst du das hören. Und die wird sich bestimmt freuen. Aber die Probleme liegen ganz woanders. Und ich denke, dass wenn wir eine Hierarchie von Problemen aufsagen will, diese angemessene Vergütung muss wirklich vorrangig sein. Ich freue mich, dass ich nichts dagegen, Gegenteil gehört hat. Aber auch die Angemessenheit muss erstmal definiert. Ich pflege zu sagen, dass eine Aufgabe ohne konkrete Termin ist keine Aufgabe. Es muss erstmal diese Angemessenheit, muss man definieren, was es bedeutet. Und wenn wir beim Definieren sind, müssen wir auch Vergütung. Manche denken, dass das eine Vergütung ist, reicht mit Exposure, dass man seine Musik geben kann, nur für die Plattform, dass man sich zeigen will. Aber zu der Frage von öffentlich-rechtlicher. Ich habe zugehört, wie der nette Mann von ZDF irgendwie gesprochen hat und hat verleugnet, dass es sowas wie Blacklist gibt und sowas wie Zwang von Beteiligung sind. Entweder weiß er das nicht oder er lügt. Ich würde nicht behaupten, dass er lügt, aber was er tut, er will nicht zuhören von der Erfahrung von einem Creator. Er hat heute die Möglichkeit, mit mehreren Urhebern hier in Detail zu gehen. Das konkrete Angebot hat er auf den Tisch bekommen, er wollte nichts hören. Das bedeutet, dass dieser Mindset erstmal muss geschaffen sein. Unser Problem ist, das Geschäft ist wichtiger als unsere Kultur. Wir stellen unsere Wirtschaft weit über unsere Künstler. Und wenn das nicht endet, dann wird gar nichts enden. Ich kann vielleicht ein paar konkrete Beispiele geben, meine Behauptung zu.
Ja, ich würde das gerne zurückstellen. Vielleicht können Sie es gleich noch mal ins Gespräch einführen. Ich möchte gerne, dass die Runde sich ein bisschen öffnet. Herr Köster, an Sie habe ich noch konkret die Frage und das können wir an Herrn Mouchon dann gleich noch weitergeben. Welche Chancen hätte denn ein solches öffentlich-rechtliches Institut, wie Sie es angesprochen haben, im Europäischen Parlament? Sie haben gesagt, bei den Leistungsschutzrechten, da wird das Parlament wahrscheinlich nicht so mitziehen. Die Stimmungsklage, wie wäre sie? Und vor allen Dingen, wie kriegt man dann diese Geldmengen, von denen ja die Rede war und das akkumuliert sich ja immer mehr. Und dann gleichzeitig über, ich sage mal, jetzt über Mindestlöhne für Künstler zu sprechen, das finde ich geradezu schäbig. Das klafft ja sehr weit auseinander. Also wie kriegt man das besser zusammen?
Also die prekäre Lebenslage vieler Kulturschaffenden macht es notwendig, also auch über Mindeststandards auch bei Vergütung zu diskutieren. Natürlich sollte ein Kulturschaffender mit seiner harten Arbeit auch eine vernünftige Vergütung kriegen. Da müssen wir über die unterschiedlichen Modelle diskutieren, die auch auf dieser Fachtagung eine größere Rolle gespielt haben. Und dass gerade die intermediären Plattformen ein Stück von ihrem Kuchen abgeben müssen, ich glaube, das hat diese Tagung auch deutlich gezeigt. Und da muss man jetzt überlegen, welche Instrumente das jetzt genau sein können, damit die Vergütung der Kulturschaffenden einfach da verbessert werden können. Also dieser Gedanke der öffentlich-rechtlichen Plattformen ist einer, der jetzt in der Diskussion direkt im Parlament noch keine große Rolle gespielt hat. Wir werden den jetzt mal versuchen, bei uns in der S&D-Gruppe stärker nach vorne bringen. Mal sehen, welche Resonanz das finden wird. Und ich bin mir natürlich darüber im Klaren, wenn wir Europa vor allen Dingen als Binnenmarkt diskutieren und jetzt da versuchen, öffentlich-rechtliche Institutionen zu schaffen, ist das ein Stück weit ein Widerspruch zu den Anhängern einer Marktliberalität auf Teufel komm raus. Aber ich glaube, dass es doch ein großes Interesse gibt, dass wir uns sowohl was Freiheiten betrifft, als auch demokratische Beteiligungsrechte, dass uns nicht alles von Google vorschreiben müssen. Mhm. Weil das ist ja, also es gibt ja oft die Vorstellung, dass durch diese intermediären Plattformen es ein Mehr an Demokratie gibt. Also die Revolutionsbewegung in Nordafrika oder Occupy-Bewegung wurde ja oft auch mit Intermediären in Verbindung gebracht. Ich glaube, wenn man sich das genauer anguckt, dass sie eher eine Bedrohung für die Demokratie sind. Es wurde auch darauf hingewiesen, auch die Rechten nutzen, Rechtsextreme nutzen diese Plattformen. Also von daher sind es einfach Instrumente, wo wir gucken müssen. Und wenn ich mir jetzt vor kurzem angeguckt habe, dass Google nicht nur Visionen hat, wie sie unser Leben gestalten will, und die haben überhaupt keine demokratische Legitimierung dafür, dann glaube ich, gibt es schon eine Bereitschaft im Parlament, diese Übermacht dieser Monopole zu begrenzen. Und dann müssen wir die Diskussion führen, inwieweit wir das öffentlich regulieren können. Und dann müssen wir letztlich auch führen, wenn man das nicht öffentlich regulieren kann, müssen wir Alternativen aufbauen. Und dann können öffentlich-rechtliche Träger hier vielleicht eine Alternative sein.
Ich würde die Frage gerne noch mal weitergeben an Jean-Philippe Mouchon. Könnten Sie sich vorstellen, dass so ein öffentlicher, ich glaube, wir brauchen die Übersetzungshilfe kurz mal.
Okay, no, I can do it in English.
In English, okay.
Okay, first of all, what I find most interesting thing is obviously we need a new approach to copyright in Europe on the European level. Public institution, why not? We already have this wonderful example, which is Arte, the German and French TV channel. So just last week in the European Parliament, they launched the services with subtitling in Spanish and in English, financed by the European Commission, which is a good idea, but it's just a starting point. But the most important, of course, is that we need this new approach of copyright, which is, and it was very clearly stated, not a single market issue, or not only. It's a question for the copyright is not an instrument for the single market. It should not be a victim of the single market. It should obviously be also, an ambition for Europe, and that's for me the motto we need to keep in mind.
Mm-hmm. Frau George, vielleicht können Sie jetzt auch noch mal damit was hier durchdeklinieren mit dem öffentlich-rechtlichen Institut. Wäre das eine Möglichkeit gegen den, wir sprachen über den digitalen Kapitalismus, soll ich sagen, digitaler Raubtierkapitalismus?
Ja, ich wurde ja heute auch schon als Kreatier bezeichnet. Das ist sehr erstaunlich, deswegen passt das mit dem Raubtierkapitalismus. Aber franchement, diese Idee höre ich jetzt zum ersten Mal, und geben Sie mir noch 5 Minuten, um das zu durchdenken und auch tragfähig für die nächsten 30 Jahre zu machen. Denn auf was wir sicherlich achten müssen, es ist eine unglaublich tolle Konferenz. Ich habe die letzten 2 Tage so unfassbar viel gelernt. Es wurde so unfassbar viel über mich gesprochen, unfassbar viel über Möglichkeiten. Die Kavallerie kommt, Herr Schmidt und Herr Maas kommen und bringen das Urhebervertragsrecht. Die Europapolitik kommt und sagt, ihr Urheber sind jetzt auf einmal, ihr seid auf einmal wichtig. Die Kavallerie ist da, aber ihr seid 15 Jahre zu spät, das muss ich euch auch mal sagen. Wir haben schon einige Probleme hinter uns, die jetzt gelöst werden wollen, spätestens jetzt, damit wir zukunftsfähig sind. Eine dieser Lösungsmöglichkeiten wie eine öffentlich-rechtliche Plattform, wie gesagt, höre ich jetzt zum ersten Mal für meinen Betrieb als Schriftstellerin, müsste ich das durchdenken, inwieweit das notwendig ist, weil ein Konsumverhalten von einem Buch sich selbstverständlich unterscheidet von Film oder Filmwirtschaft und auch in der Rechteabwicklung vielleicht etwas weniger komplex ist. Um jemanden wie Amazon eins einzuschenken oder um vielleicht auch endlich mal zu sagen, Google Books, ihr habt zwar eine smarte Idee, aber ihr habt nicht das Recht dazu. Um dem etwas entgegenzusetzen, würde ich sehr gerne mit dieser Idee rumspielen. Aber wie gesagt, geben Sie mir einen Moment Zeit, denn meine Aufgabe ist auch heute, Ihnen allen zu sagen, es geht nicht nur um jetzt, es geht nicht nur um mich, es geht um die, die in 30 Jahren nach uns kommen und immer noch frei agieren wollen, frei schreiben wollen, frei Kunst machen wollen. Es geht um die, die dann auch wirtschaftlich unabhängig sein wollen. Das heißt, lasst uns keine kurzfristigen Zeitgeistlösungen bringen, die Legislaturperioden ein bisschen zum Glänzen bringen oder Ähnliches. Lasst uns einerseits mit Mut vorgehen und andererseits auch mit Zeit. Deswegen, ich denke gerne darüber nach. Eine Meinung habe ich noch nicht.
Mhm. Herr Gerlach, eine Zeitgeistidee, so eine öffentlich-rechtliche Plattform oder eine richtig gute Idee?
Also als Vertreter einer Institution hier auf dem Panel kann ich zu dem Thema kaum was sagen. Wenn Sie mich als Privatmann fragen, das kann natürlich ein wichtiges Signal sein. Nur es löst nicht wirklich die Probleme. Also zum einen sind wir in einem dualen Rundfunksystem. Diese Dualität werden wir sicherlich dann auch im Netz haben werden. Und letztlich muss auch da angemessen bezahlt werden. Und auch da müssen die entsprechenden Beteiligungsmodelle so sein, dass die Wertschöpfung, die stattfindet, auch bei den Kreativen ankommt. Und in dem Zusammenhang, bitte, Herr Köster, erlauben Sie mir den Hinweis, Kreative sind ja für uns auch immer die ausübenden Künstler, also nicht nur die Urheber, nur das am Rande. Wenn das alles zusammenpasst, ist das sicherlich sehr gut. Ob wir damit letztlich das Verhalten der Nutzer, sage ich jetzt mal, oder Konsumenten wirklich beeinflussen, die Nachfrage wird weiter bleiben und versuche dagegen Modelle aufzubauen. Europäer beispielsweise sind glaube ich wichtig, aber nur als also begleitet durch ein starkes Urheberrecht, und letztlich muss man es ja auch international sehen, auch die nicht-europäischen Künstler haben einen Anspruch auf eine faire Vergütung. Und es ist ja nicht so, dass außerhalb von Europa alles in Ordnung ist. Insofern müssten wir dieses Thema der angemessenen Vergütung, glaube ich, auf jeden Fall auch mit beackern, selbst wenn das zusätzlich mit diesem Signal einer öffentlich-rechtlichen Online-Plattform, die ich sicherlich persönlich sehr begrüßen würde, also auch derjenige, der die dann nutzen würde. Wir müssen das in dem Zusammenhang, glaube ich, sehen.
Herr Köster, für diese Veranstaltung wird nun breit gelobt auch, hochinformativ und hochkompetent. Aber wenn man jetzt mal überlegt, hier sitzen Vertreter von den großen Konzernen, ja zum Teil auch mit dabei, lachen die über das, was über das Urheberrecht gesprochen wird, weil sie sagen, das könnt ihr alles machen, aber unser Geschäft geht trotzdem weiter, und zwar ungebremst?
Ich glaube, es wird schon ernst genommen, was jetzt diskutiert wird. Und ich glaube, wir haben auch einen Klimawandel, der sich eher zugunsten der Urheber im Moment darstellt. Und die politische Stimmungslage ist für Kulturschaffende und Urheber günstiger, als das vor 3, 4, 5 Jahren waren, als es den Hype um die Piraten gab. Von daher finde ich, dass die politischen Ausgangsbedingungen günstiger sind. Und dass die Urheber zu Wort kommen, dazu trägt natürlich eine solche Veranstaltung bei. Ich kann mich nur dem anschließen, was Nina George gerade gesagt hat. Ich habe auch viel gelernt heute auf dieser Veranstaltung, was ich auch für meine parlamentarische Arbeit mitnehme. Aber das ist auch ein starkes politisches Signal, diese Veranstaltung. Wer hier heute gesprochen hat von der Politik, als auch aus Wissenschaftskreisen, zeigt, dass die Urheber gehört werden müssen und die Kulturschaffenden bei der Reform des europäischen Urheberrechts. Da wird Herr Oettinger nicht dran vorbeigehen können. Und auch Herr Oettinger hat klar gemacht, wenn er die Zustimmung des Europäischen Rates hinterher braucht, nicht nur von uns als Parlamentarier, wird es eine starke deutsch-französische Kooperation auch geben müssen. Mhm. Und die Franzosen sind ja, glaube ich, da sehr stark. Das haben Sie ja auch nochmal deutlich gemacht, was die Rechte der Kulturschaffenden betrifft. Also von daher würde ich sagen, die politische Gemengelage ist eigentlich ganz günstig, und diejenigen, die sich einfach auf den Standpunkt stellen, naja, die Politik führen wir sowieso ja am Gängelband, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, auch an dem, was ich an Lobbying bei mir feststelle, also bei mir waren alle Großen schon irgendwie und haben ihre Vorstellungen bei mir versucht unterzubringen. Und ich glaube, die nehmen das schon ernst, was da passiert. Mhm.
John Gross, vielleicht könnten Sie noch mal sagen, eben im Vortrag von Jean-Philippe Mouchon kam, dass Partner, starke Partner auch Spanien, Polen und natürlich Großbritannien auch sind bei der Entwicklung der Reform des Urheberrechts. Also sollte man nicht immer nur den deutsch-französischen Motor nehmen, das natürlich wichtig ist, aber es sollen ja Maßstäbe gesetzt werden. Wo sehen Sie, sind ja viele in Europa unterwegs, noch starke Partner, die wichtig sind, dass sie im Boot sitzen?
Ich werde keine ausgrenzen. Ich meine, wir brauchen ein großes Boot und die sollen alle drin sitzen. Ich meine, es ist ganz klar, dass Deutschland und Frankreich so aus Motor da gegeben, aber es darf eigentlich keiner ausgegrenzt. Ich meine, ich möchte das nochmal betonen, dass hier wirklich eine sehr gute Möglichkeit gewesen ist, für das Urheberrecht ins Licht zu bringen, aber man merkt, dass eine Wille da ist, die Cavalry ist doch da, aber es wird sehr schön, wenn man weiter planen könnte, auch europäisch, wie man weitergeht. Und es ist und wird bleiben ein europäisches Programm. Wenn ich zurückkomme zu meinem Beispiel mit der EBU, das ist der Broadcasting, wir reden vielleicht auch um 30 Jahre, wie du gerade gesagt hast, aber wir müssen nicht denken, wir leben auch jetzt und wird gerne vielleicht noch ein paar Tage leben. Und wir haben viel gesprochen über Internet und die Problematik da. Diese angemessene Vergütung oder der Respekt eigentlich für unsere Schaffen muss immer deutlich gemacht sein. Deswegen, ob es passt oder nicht, ich bringe diese zwei Beispiele mit den öffentlich-rechtlichen. Das in der Basis, wenn eine Verwerter sich teilnimmt in die Vergütung von die Urheber, ist irgendwas Falsches da, weil es wird immer eine Verzerrung vom Wettbewerb gehen, weil es wird Leute, in meinem Fall Auftragskomponisten, ich kann nur für die reden, wo die nicht will oder nicht kann, lassen das eine öffentlich-rechtliche Veranstaltung in ihre Einnahme beteiligt, weil die sehen, dass das ist der Staat, wir bezahlen Steuer und wieso sollen wir dafür bezahlen. Aber nicht nur in Deutschland, in mehreren Ländern ist ein neuer Geist von öffentlich-rechtlicher, effizienter zu arbeiten und die haben auf ihre Websites von ihren neu geschaffenen Enterprise-Firmen, dass die möchten sich beteiligen in die von die erschaffenen Lizenzen und Werten. Und das bedeutet ganz einfach Kickbacks auf Englisch. Die sagen, ja, wir wollen ein Teil, so give us money or you won't get the job. So deutlich würde ich das nicht sagen, bestimmt auch nicht auf Englisch. Aber das ist, wie die Welt ist. Und es ist für mich sehr wichtig, das zu kommunizieren, dass das nur ein Beispiel ist für das, was Komponisten heute haben zu dulden. Wir haben noch weiter mit diesen öffentlich-rechtlichen Gedanken in mehreren Ländern, und es kommt jetzt nach Deutschland auch, ist, dass mit der Verwertungsgesellschaft in Verhandlungen über die Nutzung von Musik nicht über so eine Blanket-License für World Repertoire, aber nach Nutzung. Das bedeutet, je weniger Musik man benutzt, je weniger man bezahlt. Und das finde ich wirklich ziemlich pervers, besonders in den Zeiten, wo kommerzielle Firmen, wieder eine aus Schweden, macht ein Angebot für eine Flat-Fee, und wird sagen, wir können eure Gamer-Lizenz reduzieren um X Prozent. Ihr bezahlt jetzt Y und jetzt bezahlt ihr 10% von Y. Und ihr kriegt die ganze Musik das für die Hintergrundzwecke und vielleicht könnt ihr auch im Filme reinbekommen. Und öffentlich-rechtliche Sender in anderen Ländern nutzen diese Angebot schon jetzt. So, das bedeutet auf der einen Seite, wir reden über Netflix kommerziell und wir wollen gleichzeitig noch eine Monster schaffen. Diese Hierarchie von Problemen, ich denke, dieses Problem muss man machen. Es ist kein Ding, über eine Boot zu reden, wenn es leckt, schon bevor wir das in Wasser gelegt haben.
Verstehe. Herr Köster und Herr Mouchon, vielleicht nochmal an Sie die Frage. Also was ich heute nun auch als Herr Steck sich hier äußerte, was natürlich immer die Hintergrundmusik war, und Sie haben es eben selber genannt, dass Google, Amazon, die Großen im Grunde schon internationale riesige Werbeagenturen werden. Muss man, wenn man das Urheberrecht reformiert, nicht gleichzeitig auch auf anderer Ebene rangehen? Wir sprachen heute schon über das Kartellrecht, Steuerrecht, die großen Firmen zahlen quasi keine Steuern. Wie kann das sein, fragen wir uns. Also nochmal, ich will nicht über Klein-Klein und Mindestlöhne sprechen, wenn nicht diese grundsätzlichen Fragen geklärt werden. Also Sie sprachen von Umverteilung, nicht? Und das ist eine sozialistische Größe, aber gut, wie viel muss man da einführen? Wie ist die Stimmung da im Parlament? Und welche Instrumente bieten sich denn da an? Vom politischen Willen mal ganz abgesehen.
Die Diskussion hat ja gezeigt, dass wir nicht nur über eine alleinige Herangehensweise der Reform des Urheberrechts die Situation der Kulturschaffenden verbessern können. Das ist ein wichtiges Instrument, nicht das ausschließliche. Und wenn wir über Umverteilung diskutieren, werden wir das nicht nur über das Urheberrecht hinkriegen. Das ist ja in den Diskussionen auch deutlich geworden, dass wir hier kein Level Playing Field haben, dass wir starke monopolistische Marktstrukturen gerade bei den Providern haben. Also dann die These zu formulieren, naja, wir gucken erstmal, inwieweit wir einen Markt hinkriegen, bevor wir andere Dinge angehen. Also da weiß ich nicht, ob das der Ansatzpunkt ist, der eben auch Ziel, ergebnisführend ist. Ich glaube, wir müssen an unterschiedlichen Schrauben gleichzeitig drehen. Ich finde, dass zum Beispiel ein Mark Zuckerberg jetzt über Facebook groß verkündigen kann, er kann 99% seines Vermögens demnächst für Charity-Projekte spenden. Hat natürlich was damit zu tun, dass einige weniger Geld gekriegt haben, unter anderem die Kulturschaffenden. Das hat was damit zu tun, dass sie sich Es hat was damit zu tun, dass er eben die Politik der Steueroasen nutzt, um wenig Gelder zu bezahlen. Das heißt, wenn er ordentliche Steuern bezahlt hätte, hätte er jetzt nicht die Möglichkeit, sich als großer Wohltäter darzustellen. Das bedeutet, wir müssen eben auch, wobei ich noch nicht mal weiß, ob das wirklich eine Wohltäteraktion ist, sondern eine gute PR-Aktion, was sie sowieso vorgehabt haben. Also das muss man auch nochmal diskutieren. Aber was man natürlich davon lernen kann, ist, wie Öffentlichkeitsarbeit funktioniert. Da wird natürlich ein großer Teil der Öffentlichkeit positiv von Facebook gewonnen. Und da muss man überlegen. Also das finde ich auch nochmal wichtig. So wichtig diese heutige Veranstaltung ist, also was danach kommen muss, ist, dass wir eine öffentliche Debatte haben. Wie kriegen wir es stärker hin, dass wir es nicht nur in Fachkreisen diskutieren, wie wichtig Urheberrecht ist, sondern das muss quasi in jede Familie, diese Diskussion rein. Also Urheber ist wichtig für die kulturelle Freiheit, Kultur für alle. Das ist ein Thema, was alle angeht. Und das wäre quasi ein nächster Schritt, den die Urheberrechtsinitiative überlegen könnte. Wie könnte eine Kampagne aussehen, wo quasi auch auf den Meinungsbildungs Prozess nicht nur in Fachkreisen und mit Politikern, sondern eine breite gesellschaftlich-öffentliche Debatte erzeugt wird. Also es geht nicht nur um die Freiheit der User, sondern es geht auch um die Rechte der Kulturschaffenden und um die Freiheit der Kulturschaffenden. Das zu organisieren wäre ein wichtiger Punkt. Wenn wir nämlich den Druck von außen kriegen, dass wir stärker was für Urheber tun müssen, ist es natürlich für uns auch leichter, diese Dinge dann auch im Parlament umzusetzen.
Mhm. Herr Moschon, wie sehen Sie es? Was könnte man tun, um die großen Konzerne nicht zu verteufeln, sondern sie einzubinden, wirklich in das demokratische System und diese Monopolstellung zu beschneiden? Das aber auch zu vermitteln, denn wenn Sie das vielen jungen Leuten sagen, die netzaffin sind, sagen die, lass uns doch mal die große Freiheit, das machen wir schon selber. Wir wissen schon, was gut und was schlecht ist.
Wow, that's a challenging question. Well, actually, you're perfectly right. There are obviously two levels. We have a question of regulating these platforms, and we have a copyright issue. We need to have a consistent line addressing both levels. As far as the regulation of platforms is concerned, basically, frankly speaking, I really don't know where we're going. But we have started. There was this consultation launched by the Commission. The idea that platforms, the internet platforms, should be a political object. There should be a European policy on internet platforms is already there. So that's already something. But how can we do it? That's another story. At least the process has started. As far as copyright is concerned, we have a possibility to act on a shorter term. Because these platforms, they are there, they are everywhere in our copyright world. So if we modernize copyright, we should also act on these platforms. That's what we are trying to propose. I mentioned the Sirinelli report and this idea that the e-commerce directive and the InfoSoc directive should be better articulated. So regulation on platforms and addressing the place of platform in the corporate world are two different levels, but these two levels should be addressed.
Mm-hmm. Frau Georgi, noch mal dazu. Die großen
bremsen? Wie?
Die großen Fragen. Die großen Fragen, die lösen wir Schriftsteller selbstverständlich pausenlos zwischen Seite 1 und 400. Drei Ideen dazu. Erstens, das Enforcement. Anknüpfend an meine These, dass wir nicht nur für uns jetzt arbeiten, sondern auch eine langfristige Strategie für eine zukunftsfähige Kulturwirtschaft haben wollen, dürfen uns Verfahrenslängen nicht schrecken. Jetzt ist leider Herr Spindler schon weg, der immer drängt, dass Dinge schnell geschehen müssen. Schnell ist aber manchmal auch nur second best. Wir brauchen tatsächlich eine Lösung, die die richtige ist, die nachhaltig ist. Und dafür muss man dann auch tatsächlich in Verfahrenslängen gehen und sie dann auch tatsächlich anstrengen. Zweitens. Herr Paulus, sind Sie noch da? Wenn ja?
Ganz nah.
Da, wunderbar. Lieber Herr Paulus, es kann nicht zielführend sein, Piraterie zu dulden, damit man das Urheberrecht ein bisschen lieber hat. Das geht nicht. Das heißt, eine Akzeptanz muss auch anders eventuell noch in die Gesellschaft implementiert werden. Deswegen, Dietmar Köster sagte, wir brauchen eine Debatte. Aber wie könnte diese Debatte aussehen und wann muss sie einsetzen? Wir sind natürlich, wie gesagt, schon 15 Jahre zu spät dran. Ich bin jemand wie der Boni-Banker. Ich bin ganz unten an der Respektskala. Das, was ich mache, das, was ich durchsetzen will, das, was ich will, ist draußen nicht anerkannt. Wir sind hier irgendwie 100 Leute, die hochspezialisiert sind. Da draußen ist es ziemlich egal, was wir heute denken und tun. Deswegen, ich würde anfangen bei einer gewissen Schulpädagogik. Um dort zum Beispiel zu sagen, liebe Kinder und künftige Bürger, das, was ihr mit dem Internet habt, da habt ihr Bürgerrechte, ihr habt Urheberpersönlichkeitsrechte, ihr habt auch einen Wert. Wenn ihr Gratisdienste nutzt, werdet ihr zu einer Ware. Fangt an, euch zu emanzipieren und zu informieren. Das wäre ja sonst genauso, auf die Meinungsfreiheit zu verzichten, nur weil man keine Meinung hat. Und das ist genauso wenig möglich, wie zu sagen, ich verzichte auf meinen Datenschutz, nur weil ich vielleicht keine interessanten Daten habe. Zweitens, ich würde auch sehr dafür plädieren, dass man in die Schulen geht und sagt, was ist der Zusammenhang von Klick und Streaming und Download und Einkommen eines Künstlers? Vielleicht möchten die Kinder von morgen irgendwann tatsächlich auch die Schriftsteller von überübermorgen werden. Wie können sie leben? Und ich möchte eigentlich auch, dass es eine öffentliche Debatte gibt, sowohl nicht nur in den Schulen, sondern überhaupt über die Ökologie der Kulturwirtschaft. Ich habe mich gestern sehr geärgert, als die These vertreten wurde, dass mein Verlag sich erklären muss, warum es ihn gibt. Zur Erklärung, ich streite mich mit meinem Verlag. Er gibt mir nicht immer das, was ich will. Manchmal muss ich sehr hart zu ihm sein und umgekehrt. Es ist ein ewiges Ringen und Rangeln. Aber sowohl künstlerisch als auch ökonomisch, es ist ein unverzichtbarer Partner. Und wenn wir das jetzt in Frage stellen, dann werden wir in 30 Jahren niemanden mehr haben, der in uns investiert. Fazit. Verfahrenslängen sollten uns nicht schrecken. Die Akzeptanz des Urheberrechts ist Reden, Reden, Reden und Aufklärung. Und lasst uns auch, ich sag mal, den freien Bürger mit hineinnehmen. Denn Urheberrecht tangiert natürlich noch viel andere Bereiche wie Datenschutz oder informationelle Selbstbestimmung. Das wäre eine Möglichkeit, an die grundsätzlichen Fragen auch noch heranzugehen.
Ich schaue Gerhard Pfennig an. Ich denke, das war jetzt ein ganz schönes Schlusswort, oder? Ja, dann darf ich mich von meiner Seite ganz herzlich bedanken. Tolles Publikum, tolle Tagung. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Jetzt qualmt mir aber auch der Kopf. Ich habe ganz einfach ein Zeitproblem. Die Tagung ist irgendwie aus. Dann, gut, ich muss jetzt auch wirklich den Veranstalter fragen, ob es geht. Okay, 10 Minuten. Ja, bitte.
Vieles wäre zu sagen. Erstmal, Herr Köster, vielen Dank für ein paar Steilvorlagen, insbesondere die des öffentlich-rechtlichen Internet. Wir haben diese Idee hier schon mal vorgetragen und haben gesagt, die 800 Millionen, die bei der Haushaltsabgabe übrig geblieben sind, die könnte man doch in genauso ein Projekt stecken. Denn wenn Sie die Begründung von Herrn Kirchhoff nachlesen, warum diese Haushaltsabgabe eigentlich nötig ist, dann geht es bei der Haushaltsabgabe darum, uns alle, die wir in Deutschland leben, zu sozusagen wahlinformierten Menschen zu machen. Und wir haben ja das öffentlich-rechtliche System vor dem Privaten gehabt. Das lag an der Knappheit der Frequenzen und vielen Dingen. Jetzt haben wir das Umgekehrte. Wir haben sozusagen ein privates System, das inzwischen die öffentliche Meinung fast komplett steuern kann und dominiert. Und das noch mit Monopolen. Und Sie haben jetzt völlig richtig geschlossen, man muss was dagegen setzen. Und vorhin hatte ja Herr Steg gefragt, wessen Geld wollen wir? Wir wollen genau dahin. Ich habe eine Zeit lang immer gesagt, ich zahle doch schon eine Kultur-Flatrate, die heißt bei uns nur Rundfunkgebühr. Ja? Warum gehen wir nicht an dieses Geld ran und verteilen das anders? Ich halte das für unbedingt notwendig, denn wir alle wissen, dass die sozusagen öffentliche Kommunikation, die Information, dass alles gerade ins Netz wandert. Der Chef von Netflix hat ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten noch 10 Jahre gegeben. Wir müssen sehen, dass die Idee, die dahinter steht, ich rede jetzt nicht von den Anstalten, ich bin da, was mein Vertrauen angeht, nicht mehr so groß. Ich will nicht diese Strukturen überbringen, ich will aber dieses Geld nehmen, damit diese Dinge entstehen. Und das wäre natürlich eine Investition in die Kulturwirtschaft. Alleine diese 800 Millionen wäre mehr gewesen als alle Filmförderungen zusammen. Und damit hätte man auch Projekte wie Wikipedia, ganz viele Dinge, die entstehen. Vorhin wurde das gesagt, ich glaube, Herr Gorny sagt es, das Businessmodell ist, seine Firma zu verkaufen, weil es gibt kein anderes. Ja, entweder man sammelt Daten, da gibt es kein Opt-out. Das heißt, wenn ich nicht mit Daten bezahle, will, komme ich an bestimmte Sachen nicht mehr ran. Das, auch da müsste diese öffentlich-rechtliche Plattform eben mit gutem Beispiel vorangehen, sich nicht über Daten finanzieren, sich nicht über Werbung, die mir ständig reingeflasht wird, sondern die stellt Dinge zur Verfügung, die eben nicht entstehen würden, wenn wir es nur dem freien Spiel der Märkte überlassen. Ich halte das für ganz wesentlich und ich denke, wir sollen unbedingt auch hier in unserem Lab Deutschland damit anfangen. Hier gäbe es die Möglichkeit. Vielleicht können Sie in Europa über irgendwelche Beihilfegeschichten helfen, dass das überhaupt möglich wird, weil das wird sonst wahrscheinlich da reinhaken. Aber vielleicht fängt man erst mal da an, bevor man das macht. Und bitte geben Sie es nicht den bestehenden Strukturen. Vorhin wurde das gute Beispiel Arte genannt. Wir haben das, ich bin selber Filmproduzent, erlebt und erleben das bis heute, dass das Geld, was für Arte mal extra beiseite gelegt worden ist, ist den bestehenden Strukturen gegeben, den einzelnen Sendern. Jeder Sender hat dieses Geld und die geben das für ihre eigenen Programme aus. Die gucken immer drauf, kann ich das verwenden? Und die Leute in Straßburg sagen, mein Gott, da kriegen wir jetzt nur Sachen aus der Provinz, die wollen wir gar nicht bei Arte ausstrahlen. Unterschätzen Sie nicht sozusagen die strukturelle Gewalt in diesem System, sich selbst zu erhalten. Wir müssen da ein völlig neues System schaffen, um diese Gelder zu verteilen und möglichst viel dabei bei den Urhebern und Produzenten ankommen zu lassen. Natürlich braucht man eine Struktur, die es verteilt, aber das Wesentliche wäre dieser sozusagen großartige Effekt, dass mehr Geld in die Produktion geht von Inhalten. Und das gilt für Journalisten genauso wie für Filmemacher, wie für Blogger, wie für geniale Spieleerfinder, aber immer natürlich mit dem ich bin ja noch da, wenn das noch jemand wissen möchte. Und Sie kriegen von uns das Papier. Vielen Dank
für die Beantwortung dieses Statements und der Frage, da setze ich gerne noch mal nach, weil kann es denn wirklich sein, wir sprechen hier über die Marktmacht von großen Internetkonzernen, oder will jetzt jemand kurz das öffentlich-rechtliche System in Deutschland kassieren? Kann das sein? Stattdessen?
Also als Europa,
ist das jetzt nicht der falsche Kriegsschauplatz, der hier aufgemacht wird?
Ja, als Europapolitiker würde ich jetzt erstmal versuchen, an Arte anzuknüpfen und vielleicht BBC mit ins Boot zu holen und dann zu überlegen, wie man so etwas hinkriegen kann. Aber ich bin jetzt noch nicht so weit, wo ich über Finanzierung diskutiere. Ich glaube, wir müssten das erstmal, diesen Gedanken nochmal innerlich ausführen und es muss auch erkennbar sein, dass es einen politischen Willen dafür gibt, das anzugehen. Auf jeden Fall werde ich versuchen, diesen Gedanken jetzt stärker in die Debatte einzubringen und dann müssen wir gucken, inwieweit wir da mehr einfügen kriegen, inwieweit das dann möglich ist, das dann auch umzusetzen.
Vorne und dann Sie.
Ja, Thomas Frickel, AG Dokumentarfilm. Als Mitträger der Initiative Urheberrecht steht es mir trotzdem nicht zu, jetzt hier das Schlusswort zu sprechen. Das wird Gerhard Pfennig natürlich machen, aber ich wollte trotzdem für mich mal eine Bilanz ziehen. Dieser 2 Tage, ich finde, da sind unheimlich viele, unheimlich wichtige Dinge angesprochen worden und es hatte schon die Ausrichtung Zukunft des Urheberrechts. Was mir aber bei all diesen Beiträgen, auch vor allen Dingen vorhin bei der britischen Kollegin, besonders deutlich geworden ist, wenn wir uns nicht darum kümmern, dass die unmittelbare Arbeit, die wir leisten, dass die Erstrechte angemessen vergütet werden, wobei ich absolut d'accord bin, dass wir die Angemessenheit noch definieren müssen. Ja? Aber wenn wir das nicht schaffen, dann hilft es uns auch nicht, jetzt zu überlegen, wie kriegen wir über Zweitverwertung im Internet noch zusätzliches Geld. Und ich glaube, da liegt sehr vieles im Argen. Und das ist mir leider ein bisschen untergegangen, als Fred Breinersdorfer heute Morgen nochmal geschildert hat, wie das denn aussieht im Verhältnis zu den öffentlich-rechtlichen Sendern hier in Deutschland. Die sind ja nicht nur öffentlich-rechtlich, sie sind ja auch öffentlich kontrolliert. Und trotzdem können sie sich erlauben, seit Jahren uns diese Knebelverträge aufzuzwingen. Und daran hat leider auch alles das, was an Verhandlungen gelaufen ist, bilateral mit Produzentenallianz und wem auch immer, noch nichts Grundsätzliches geändert. Und ich glaube, an der Stelle muss man bei den Stellschrauben ansetzen. Und deshalb bin ich ja auch so froh, dass wir auch sehr viel über das neue Urhebervertragsrecht gesprochen haben, was endlich einlöst das, was vor mehr als 10 Jahren mal auf den Weg gebracht wurde und damals aufgrund von Einsprüchen der Verwerterseite auch wieder abgeblockt wurde. Eine Geschichte ist mir noch eingefallen in diesem Zusammenhang. Gerhard Pfennig weiß das. Wir hatten ja in der VG Bild Kunst ganz früh, als diese Frage der Internetverwertung im Fernsehen aufkam, den Verteilungsplan so verändert, dass die Urheber ihre Rechte für die Internetverwertung an die Verwertungsgesellschaft übertragen sollten. Damals gab es einen irrsinnigen Druck der Verwerterseite und namentlich wieder des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, damit dieser Passus wieder gestrichen wurde aus dem Verteilungsplan bzw. aus der Aufteilung der Verwertungsgesellschaft. Und vielleicht wäre es ein Anlass, darüber nochmal nachzudenken, denn das wirklich interessante Zeitfenster, diese 7 Tage, unmittelbar um die Sendung herum. Das ist der Rahmen, in dem man Geld verdienen kann im Internet. Wenn ich nach 5, 7, 8, 10 Jahren meine Rechte zurückbekomme, kann ich da so gut wie nichts mehr mit anfangen. Und wir müssen uns darauf konzentrieren, dass uns das nicht verloren geht. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Also wir haben noch viel zu tun in der Initiative.
Okay. Nicht mehr? So. Dann war's das.
Schließen Sie nicht Ihre Anzeigen zu Ihrer Liebe.